Am Ende ist es nur eine Tabellenposition, die sich verändert nach diesem 21. Spieltag. Und doch gibt es ein paar mehr Geschichten zu erzählen über die 7 Partien, die wir sehen konnten in der Bundesliga der Frauen. Und dazu spreche ich jetzt gleich mit Florian Rümmele, unter anderem von mirsanroth.de, und mit Sandra Kreiner. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesen Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen Sandra Kreiner, unter anderem von Legende verloren. Hallo Sandra.
Hallo, ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist, und ich freue mich, dass auch Flo Rümmele da ist, den man natürlich auch bei jeder Menge Medien lesen kann. Wird alles verlinkt werden. Danke dir, Flo, dass du mal wieder Zeit für den Rasenfunk hast.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich auf die Sendung.
Ich mich auch. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, denn so ein richtig großes Überthema gibt es nicht. Die können wir alle abfrühstücken, wenn wir über die Spiele sprechen. Wie immer haben wir sie unter euch aufgeteilt, und wir beginnen mit der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem HSV. Eintracht Frankfurt, das unter der Woche schon mit 2:0 gegen Hoffenheim das Nachholspiel gewinnen konnte. Es gab ein sehr frühes und ein sehr spätes Tor. Vielleicht habt ihr den Fehler von Laura Dick vor dem 1:0 in der ersten Minute auch gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der ist ja durchaus ein bisschen rumgegangen. Das bedeutete, dass die SGE schon eine gute Ausgangssituation hatte, und die wurde jetzt durch das Spiel noch besser. Denn am Ende gewinnt Eintracht Frankfurt nach 3 Treffern von Laura Freigang und einem von Elisa Senz durch Strafstoß mit 4:1. Camilla Lindenberg war diejenige, die den Treffer für die Hamburgerinnen markieren konnte. Und am Ende, Sandra, war es damit eine sehr eindeutige Nummer, in der es aber trotzdem eine starke oder stärkere Phase des HSV gab. Findest du denn, dass das recht deutliche Ergebnis auch den Spielverlauf widerspiegelt?
Ja, über die 90 Minuten würde ich sagen, ist das 4:1 das, was man sich erwartet. In der ersten Hälfte, fand ich, sah es noch ein bisschen ausgeglichen aus. Da hatte man durchaus auch das Gefühl, dass Hamburg jetzt vielleicht doch irgendwie eine Chance zusammenkriegt und zum guten Abschluss kommt. Da war Frankfurt meiner Meinung nach noch ein bisschen fehleranfälliger, hatte sich schwer getan, den Aufbau solide aufzubauen und wie sie es so machen wollen. Das heißt, da ging es öfter hin und her. Es war sehr umkämpft im Mittelfeld. Also da konnte man sich vieles noch vorstellen. Man hat auch schöne Einzelaktionen gesehen von Hamburg. Und ich glaube, erst dann nach 90 Minuten könnte man sagen, ja, das war verdienter Sieg Frankfurt im Großen und Ganzen. Weil dann so wie fast in jedem Spiel, finde ich, die Kraft irgendwie ausgegangen ist bei Hamburg in der zweiten Hälfte. Ich finde, man hat es dann gemerkt, dass am Ende dann, das war dann Spielverwaltung von Frankfurt, die hatten da jetzt nicht viel Mühe, den Ball zu behalten, und genau, Hamburg hat dann nicht mehr viel auf die Reihe bekommen.
Ja, also ich würde auch ehrlicherweise da mitgehen, aber trotzdem war das Spiel irgendwie ein bisschen seltsam, also jetzt aus Hamburger Sicht, weil dieser Strafstoß zum Beispiel gegen Viktoria Schulz, der war dann doch relativ hart, wie ich finde. Es gab diese Phase, in der man, also in der Frau, ganz gut im Pressing war, auch viel aggressiver. Es ging viel über die linke Seite anfangs der zweiten Hälfte. Und es gab ja auch den Ausgleich, also die Führung in der 29. Minute erzielt von Laura Freigang. Die konnte ja ausgeglichen werden dann in der 54. Da hat allerdings auch Lina Altenburg ihre Hände mit im Spiel gehabt. Den hätte sie sicherlich festhalten können. Aber deswegen bin ich auch so aus HSV-Sicht so ein bisschen zwiegespalten, wie man das jetzt bewerten soll. Weil wir haben mal wieder gesehen, dass man deutlich verliert in einem Spiel, und vielleicht hat Kraft da eine Rolle gespielt. Ein bisschen Pech war mit dabei. Am Ende war es aber trotzdem auch total verdient. Also der HSV hatte ja auch kaum noch Chancen. Vor allem in der zweiten Hälfte dann ist es dann, also irgendwann war eigentlich nichts mehr von ihnen zu sehen. Da haben sie einen Expected Goals-Wert von 0,11 und haben nur 2 Schüsse. Also was soll da schon noch groß passieren? Deswegen irgendwie schwierig. Und weil man beim HSV ja irgendwie so nach Anhaltspunkten so sucht, kann das für den Klassenerhalt reichen. Weiß ich nicht, ob man mit diesem Spiel besonders viel anfangen kann. Was ist denn da deine Meinung zu?
ich fühle mich irgendwie nach jedem HSV-Spiel so. Man sieht ein Spiel, was phasenweise wirklich auf gutem Niveau gespielt wird, wo man sich denkt, die machen da den Gegnern das Leben schwer. Die haben natürlich auch eine tolle Einzelakteurin mit Lotta Wrede. Das heißt, du siehst dort immer wieder aus dem Nichts Angriffe oder aus dem Nichts Chancen, weil sie sich alleine oder mit auf der linken Seite mit Jonna Wrede da zusammenspielt oder sonst wie oder auch andere Spielerinnen. Aber irgendwie führt es dann häufig zu wenig. Und dann denkt man sich irgendwie nach jedem Spiel, da waren gute Ansätze dabei, da haben sie über Phasen das gut gemacht und dennoch kassieren sie am Ende klar viel zu viele Tore und verlieren dann auch verdient. Und irgendwie ist das mein Zwiespalt bei jedem HSV-Spiel. Ich weiß auch nicht so ganz. Also es fühlt sich sehr ähnlich an zu jedem anderen Spiel, habe ich das Gefühl. Bis auf das 4-0 gegen Hoffenheim, das war
ja, das war die Ausnahme,
Ausreißer.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. So ähnlich geht's mir auch. Und es gibt immer wieder so Momente. Also der HSV hat immer auch gute Momente in Spielen. Sie haben aber auch immer Phasen drin, die einfach komplett nicht gut sind. Das muss man so sagen. Also, und zwar gibt's das quasi in so ganz kleinen Details. Also zum Beispiel in der 24. Minute, da verliert Lindberg im Mittelfeld den Ball und sie bleibt einfach stehen. Sie hilft überhaupt nicht mit diesen Tempoangriff, den Eintracht Frankfurt dann fährt, mit zu verteidigen. Und das ist nur ein kleines Detail. Das entscheidet kein Spiel. Und es ist auch okay, wenn eine Spielerin mal nicht durchzieht. Aber das sind halt so die Kleinigkeiten, die dann zu entscheidenden Szenen führen können. Und deswegen fällt einem sowas dann auch auf. Oder eben Schulz, Stolt, Doucouré, auch Jonna Wrede. Alle, also das ist jetzt quasi die Viererkette hinten drin. Jede von ihnen hatte mindestens einen Aussetzer mit dabei, einen richtigen Fehler, einmal, also mindestens einmal, wo sie richtig erwischt wurden von Eintracht Frankfurt. Und natürlich ist es auch eine Stärke der SGE. Also wir werden gleich drüber sprechen, was Frankfurt gut gemacht hat. Das ist natürlich schwierig dann als HSV auswärts. Völlig klar. Aber dennoch sieht man halt, wie viel Zufall es noch benötigt, damit sich diese vielen kleinen Fehler, die der HSV drin hat, nicht immer zu Niederlagen aufsummieren, sondern eben mal irgendwie ein Punkt dabei herumfällt oder vielleicht sogar mehr. Wir haben es ja im Jena-Spiel gesehen und wir haben es im Werder-Spiel gesehen und dann natürlich das Hoffenheim-Spiel hast du gerade angesprochen. Wie hat dir Lotta Wrede denn insgesamt gefallen? Weil du hast sie gerade angesprochen. Auf mich wirkte sie ein bisschen müde, ehrlicherweise.
Ja, also wie viele auch dann in der zweiten Halbzeit deutlich unauffälliger, aber in der ersten Halbzeit, ich meine, Lotta Wrede ist eine Spielerin, die hat den Ball und jeder schaut hin. Man weiß es schon, man erwartet es und sie schafft es dennoch und man ist, finde ich, immer noch überrascht, wie gut es funktioniert. Also das ist für mich ein Rätsel. Ich weiß, dass sie gut dribbeln kann und dennoch bin ich jedes Mal wieder überrascht, wie sie aus dem Nichts da irgendwie den Ball behält oder auch an drei Spielerinnen irgendwie vorbeikommt. Und es ist immer noch ein bisschen ihr Problem, dass sie dann nicht immer die schlauesten Entscheidungen trifft oder vielleicht auch zu spät dann die Entscheidungen trifft, wo sie dann abspielt oder was sie machen soll. Aber das kann man auch von einer so jungen Spielerin noch nicht erwarten. Von dem her fußballerisch immer wieder mit die Highlights zusammen mit Lindberg zum Beispiel. Dieser Freistoß war ja auch super. Und sonst, dann in der zweiten Halbzeit dann leider alle ein bisschen abgeblasst.
Ja, und ich glaube, dass Lotta Wrede, also jetzt nur in diesem einen Spiel, den Gegnerin zu sehr den Gefallen getan hat, zu oft in die Mitte zu ziehen. Weil da war Frankfurt diesmal sehr, sehr kompakt, sehr dicht, hatte sehr gute Abstände. Mir hat die Abstimmung zwischen Östenstadt und Jella Veit in der Innenverteidigung hat mir super gut gefallen. Ich fand auch, dass Lisanne Gräve da extrem gut gespielt hat und die alleine, die drei schon, haben eigentlich relativ viel Gefahr aus dem Zentrum rausgenommen und wo du Eintracht Frankfurt eher erwischen kannst, ist hinter Riesen, hinter Lürsen, in diesen Räumen, wenn du da reinkommst und dann irgendwie in den Strafraum reinpassen kannst, da musst du aber mal außen vorbeigehen. Das gab's halt viel zu selten, auch Mikolajo war auf der anderen Seite, hat das selten gemacht. Aber es ist auch schwierig, also insgesamt hatte der HSV eine Passquote im Angriffsdrittel von 50%, und wenn jeder zweite Pass nicht bei der eigenen Mitspielerin ankommt, dann wird es natürlich auch wirklich schwierig, regelmäßig Chancen herauszuspielen. Und das zeigt eben was Eintracht Frankfurt sehr gut gemacht hat. Ich fand, dass die defensiv wirklich mit Ausnahme des Altenburg-Wacklers und noch von so zwei, drei kleineren Chancen für den HSV stand Eintracht Frankfurt in dieser ja relativ ungewohnten Viererkette in der Reihe sehr, sehr gut. Und dann kommt ja noch die Offensive mit dazu. Wie haben sie dir denn so im Sturm gefallen?
Gut, aber auch erst im Verlauf des Spiels. Also ich habe es ja vor kurz angesprochen, ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang war vielleicht die Konzentration noch nicht ganz da. Da hat man im Aufbau und nach vorne spielen immer wieder so ein bisschen die Genauigkeit bei den Pässen gefehlt. Das heißt, es ist am Anfang bei Frankfurt noch nicht so viel zusammengekommen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass da Hamburg noch viel besser die Räume zugemacht hat als in der zweiten Halbzeit. Das heißt, es wurde dann auch einfacher für Frankfurt, diese Räume dann zu finden im Verlauf. Und irgendwann haben sie das dann aber abgeschüttelt. Und dann, dann haben sie auch immer, standen sie auch immer richtig. Also das 1:0, da steht ja Laura Freigang genau perfekt in diesen Rückraum und kann komplett frei schießen. Ich glaube, das letzte Tor von ihr, da ist sie auch komplett alleine dann eingelaufen, hat diesen wunderbaren Laufweg hinten am zweiten Pfosten gemacht. Also da haben die Angreiferinnen, finde ich, alle einfach ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht mit Ausnahme ein bisschen von Reuter, die war ein bisschen unsichtbarer in dem Spiel. Aber sonst viel kreiert, sind auch ein bisschen abwechslungsreicher geworden und standen dann einfach goldrichtig.
Und ich finde, dass da so manche Spielerinnen echt dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten. Also natürlich Laura Freigang mit ihren drei Toren, aber ehrlicherweise die gar nicht so sehr. Also die stand zwar am Ende, beziehungsweise ja am Ende der Verwertungskette und durfte dann die Scorerpunkte sammeln. Aber ich fand, dass Mehmeti ein fantastisches Spiel gemacht hat. Die hat drei Torschüsse vorbereitet, einen Assist am Ende gesammelt, hat sehr, sehr viele Duelle am Boden gewonnen. 10 von 16 Duellen hat sie am Boden gewonnen. Also Frage, warum kam der HSV so selten in gefährliche Zonen? Auch weil Mehmeti wirklich da sehr, sehr bissig in den Zweikämpfen war. Und dann Ivey, die tolle, tiefe Pässe gespielt hat nach Einwechslung, bereitet ja das 4:1. Das ist einfach ein wunderschöner Pass auf Blomqvist. Das macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Und dann habe ich ja Lisanne Gräve schon erwähnt. Und neben der stehen ja dann noch Sens und Reuteler. Und die fallen ja fast schon ein bisschen ab im Vergleich zu den anderen beiden. Was schon zeigt eben einfach, an guten Tagen, und ich würde sagen, das war ein guter Tag von Eintracht Frankfurt, ist das einfach noch ein sehr, sehr gutes Bundesliga-Mittelfeld, auf jeden Fall in den Top 4 Mittelfeldern der Bundesliga, vielleicht sogar Top 3, müsste ich nochmal drüber nachdenken, habe ich jetzt noch nicht genügend gemacht. In der Form würde ich sie sogar ehrlicherweise über dem Wolfsburger Mittelfeld ranken. Und das war eben der Schlüssel zum Spiel, und das, obwohl man ja wirklich einiges an Rotation wieder drin hatte. Aber die Grundkonstanten des Spiels waren wieder da und haben gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, ja, das ist das, was die Eintracht braucht. Und sind sie jetzt dann damit, nicht nur, weil sie mit 39 Punkten jetzt 4 Punkte Vorsprung haben auf Hoffenheim, Werder hat zwar noch 2 Spiele weniger, aber die sind gegen Bayern und Wolfsburg. Sind sie für dich, also die Eintracht, Favorit auf Platz 3?
Ja. Ja, ist zwar schwierig, dachte am Anfang der Saison vielleicht nicht. Ich dachte, es gibt vielleicht Vereine, die einfach, wenn sie konsistenter spielen, sich da vorbeischummeln können. Aber das Problem ist ja, dass kein Verein konsistent spielt oder Konstanz zeigt, außer Bayern aktuell. Deswegen von all denen, die da im unter Wolfsburg rumkämpfen um den dritten Platz, einfach weil dieses Team ja dann doch eingespielter ist und qualitativ ein bisschen mehr aufzuweisen hat, würde ich sagen, ja, es sei denn, sie kommen wieder in irgendein Tief. Das weiß man natürlich nicht, aber aktuell würde ich sagen, sie machen wieder den dritten Platz. Alles wie beim Alten.
Also ehrlicherweise wüsste ich, also klar kann das natürlich passieren, dass jetzt Eintracht Frankfurt wieder so ein paar Schwächen zeigt, die wir schon gesehen haben in dieser Saison. Aber ich finde, dass man das gar nicht so häufig sieht bei Teams, die in mehreren Wettbewerben sind, dass man im Verlauf einer Saison besser und stabiler wird. Und Eintracht Frankfurt ist aus der Hinrunde rausgegangen mit 6 Punkten Rückstand auf Werder Bremen, die damals auf Rang 3 lagen. Und die haben jetzt in der Rückrunde, haben die 13 Punkte auf Werder Bremen gut gemacht. Ja, wie gesagt, 2 Nachholspiele von Werder, das muss man noch dazu regen. Aber aktuell in der Rückrundentabelle, aktuell Rang 2 hinter dem FC Bayern mit 19 Punkten von 24 möglichen. Das ist einfach wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben ja alle gesehen, wie die eine Niederlage, die es gab, in der Rückrunde zustande kam, nämlich bei Werder Bremen. Wir haben gerade in der vorletzten, nee, in der letzten Sendung haben wir drüber gesprochen. Kommt mir schon viel länger vor. Da war man auch 2-0 in Führung und hat dieses Spiel vielleicht ein bisschen aus der Hand gegeben. Also das ist schon wirklich beeindruckend und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Am Mittwoch um 18.30 Uhr gegen Hecken im Halbfinale des Europacups, dann in Köln und dann gibt's das Rückspiel gegen Hecken. Wer weiß, ob man da ins Finale einzieht. Also inzwischen muss ich sagen, gefällt mir Frankfurt wirklich viel, viel besser als noch in der Hinserie. Geht's dir ähnlich?
Ja, und ich glaube, gerade das, was Frankfurt jetzt wieder aufgetankt hat, ist Selbstbewusstsein. So ein bisschen auch wieder den Glauben, dass sie das auch selber, dass sie auch Spiele so entscheiden können und so deutlich entscheiden können. Und vielleicht auch sehr wichtig, dass die Kapitänin Laura Freigang auch mal endlich so einen Sahnetag hat, sich dreifach belohnen kann, kurz vor diesem wichtigen Spiel Mittwoch, glaube ich.
Genau.
Ich glaube, das ist so, so wichtig und ich hoffe, dass sie diesen Schwung genauso mitnehmen können, mit den Erkenntnissen vielleicht vom Bremen-Spiel, was sie nicht machen sollten, wenn sie in Führung liegen und dann hoffentlich ein super Spiel gegen Hecken machen. Mhm. Ich hab Vertrauen. Ich glaube an sie.
Ja, also dieses Spiel hat einem wirklich Vertrauen gegeben, weil auch ziemlich viel, was Nico Anautis sich überlegt hat, aufgegangen ist. Das muss man auch wirklich mal so sagen. Diese Rotation, die hätte auch schief gehen können. Auf der anderen Seite haben wir den HSV. 3 Punkte Vorsprung auf die SGS Essen sind es noch für den HSV nach dem Spieltag. Die spielen jetzt noch zu Hause gegen Leverkusen, Union und Bayern und auswärts in Nürnberg und beim 1. FC Köln. Wie viele Punkte machen die noch? Schwer, oder?
Gute Frage. Vielleicht ein paar Unentschieden. Es ist echt kein einfaches Programm. Ich weiß nicht, hat Essen das leichtere Programm? Muss fast. Im Vergleich. Ja, es wird schwierig. Und ich habe jetzt nach 2 Drittel der Saison oder 3 Viertel der Saison kann ich Hamburg noch immer nicht so gut einschätzen. Ja, ist immer so ein Licht und Schatten bei dem Verein. Aber dass sie brauchen auf jeden Fall, würde ich sagen, noch ein paar Punkte. Ich glaube nicht, dass Essen da ohne Punkte aus diesen letzten Spielen rausgeht. Das heißt, wenn sie bleiben wollen, müssen sie irgendwo noch Punkte finden.
Also ich kann kurz das Programm von Essen noch sagen. Zu Hause spielen die Essenerinnen gegen Jena, Leverkusen und Freiburg. Und auswärts spielen sie in Bremen und in Nürnberg.
Bisschen Klar. leichter vielleicht.
Ja, also allein mit einem Sieg gegen Jena würde man da den HSV ganz schön ins Schwitzen bringen. Ich finde es interessant, weil viele Dinge doch besser sind beim HSV als in der Hinserie, aber man sieht eben dadurch, dass auch andere Teams Entwicklungsschritte machen, also du nicht in einem Vakuum agierst, kann es sein, dass das nicht reicht, ohne dass ich jetzt das jetzt hiermit sagen will. Also ich könnte mir auch vorstellen, wir werden auch noch über Leverkusen sprechen. Ich spiele jetzt auch gerade nicht die Sterne vom Himmel, so ehrlich muss man sein, also kann auch schon am nächsten Spieltag ganz anders aussehen. Aber da ist jetzt wirklich Druck drauf auf den 3 Heimspielen, das würde ich schon sagen. Und am letzten Spieltag gegen den FC Bayern, naja, da muss man ja fast hoffen, dass die dann noch in einem Finale stehen, dass die vielleicht mit dem Kopf irgendwie woanders sind. Also das ist der eine Abstiegskandidat der HSV. Dann wollen wir mal über einen der anderen sprechen, für den es vielleicht nochmal ja auch spannend werden könnte. Der 1. FC Nürnberg spielt zu Hause gegen den 1. FC Köln. Auf dem Papier passiert da immer noch wenig. Dadurch, dass alle 3 verloren haben an diesem Wochenende, sind es weiter 7 Punkte Vorsprung für den Club auf die Essenerinnen. Also ich will jetzt hier sie nicht direkt in den Abstiegskampf reinreden. Ich frage mich aber schon, Flo, was der Spielverlauf gegen den 1. FC Köln ja über die Stärke von Nürnberg aussagt. Am Ende ist es ein Doppelschlag. In der 19. Minute spielt sich da der FC mit einem Einwurf oder nach einem Einwurf durch. Wally hebt da das Abseits auf beim Pass von Jessen auf Dohnhauser und die erzielt dann das 1:0 und nur 9 Minuten später bringt Anna Gerhardt einen Freistoß von der rechten Seite nach innen. Jessen muss nicht mal springen, um den Ball per Kopf ins Tor zu bringen. Das Spiel ist dann ein sehr seltsames, unter anderem auch deshalb, weil die Schiedsrichterassistentin dann Katharina Kruse sich verletzt und Daniela Kottmann für sie einspringen muss. Allein das gibt eine 9-minütige Unterbrechung direkt zu Beginn der 2. Hälfte. Hinten raus gibt's mal einen schnell ausgeführten Freistoß für den Club, der tatsächlich zum Anschlusstreffer von Nastassja Lein führt in der 80. Minute. Das heißt, der Theorie nach hätte es hier sogar nochmal spannend werden können. Und trotzdem war es irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin sehr unbefriedigt aus diesem Spiel rausgegangen, weil so wenig da war, ehrlicherweise sogar von beiden Teams. Wie ging es dir denn mit diesem Spiel?
Ja, ähnlich. Ich habe es auf The Zone angeschaut und auch der Kommentator, ich weiß es nicht, wer kommentiert hat, der war auch sehr unzufrieden mit dem Spiel und hat auch dann mal irgendwann während der Verletzungspause, die du angesprochen hast, von der Schiedsrichterassistentin auch gesagt, ja, irgendwie gibt es hier gar nichts zu erzählen. Also er war auch so irgendwie, es ist irgendwie nichts passiert und ja, es war schon ein Spiel. Man hat schon auch gemerkt, Köln hat ja, glaube ich, auch jetzt seit Ende Januar zum ersten Mal wieder gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die hatten ja auch jetzt keine gute Phase. Das hat man schon gemerkt. Die haben immer versucht, direkt in die Spitze zu spielen, hatten halt da diesen Plan A und Nürnberg hatte auch einen Plan und der war wie in den Wochen zuvor eigentlich über Natasi allein zu spielen auf die Außenbahn. Und wenn das nicht funktioniert hat, war es ein sehr zweikampfbetontes Spiel, ein sehr intensives Spiel, wenn man es jetzt positiv formulieren möchte. Aber fußballerisch ist da tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Auch in der ersten halben Stunde war eigentlich die gefährlichsten Aktionen von Nürnberg, hatte ja irgendwie Irina Fuchs initiiert, die Kölner Torhüterin, wo dann Bohnen auch zweimal klären musste. Also dass da, ja, hat man schon gemerkt, dass da, ja, so ein bisschen auch die Angst und auch, ja, die Unsicherheit mitgespielt hat bei beiden Teams.
Und ich finde, in der Anfangsphase, da war der Plan vom Club eigentlich noch ganz gut. Also du hast den Fehler von Fuchs angesprochen. Es gab direkt davor auch noch eine Chance von Nastassja Lein und es gibt nach dem 0:1 auch eine Chance von Hohmann, die da nach innen zieht. Da war aber jeweils eben dann der Abschluss hat nicht gepasst oder Boden hat halt geklärt. Also die hat da wirklich in der Anfangsphase den FC gut vor einem Rückstand gerettet. Aber je länger das Spiel wurde und je länger sich auch der FC einstellen konnte auf das, was Nürnberg ihnen angeboten hat, desto weniger wirkungsvoll wurde das. Und dann, also ich muss sagen, ich kann es einfach ganz transparent machen. Heute, als ich mir nochmal alle meine Notizen angeguckt habe, dachte ich mir, sag mal, war das Spiel so schlecht oder warst du extrem müde? Weil beides ist zu ungefähr gleichen Teilen wahrscheinlich. Und dann habe ich mal in die Statistiken reingeguckt. Und Nürnberg hatte im kompletten Spiel nur 86 Pässe, die angekommen sind. Also weniger als eine pro Minute. Die hatten eine 37-prozentige Passquote. Sie haben 23 Fouls gespielt und 8 Schüsse gehabt. Also ich glaube, es war auch einfach kein gutes Spiel vom Club. Und ehrlicherweise frage ich mich so langsam, ich verstehe, wie die ganzen Transfers jetzt auch im Winter noch zustande kamen. Und du hast natürlich Pech, dass sich unter anderem Clara Fröhlich verletzt und jetzt nicht zum Einsatz kommt und förderst natürlich auch. Aber wenn ich mir angucke, wie Lea Wali bei allen Gegentreffern beteiligt ist, also sie hebt beim 0:1 das Abseits auf, da ist sie mental, glaube ich, gar nicht so in der Situation, dass sie damit rechnet, dass jetzt Abseitslinie wichtig werden könnte, weil sie unterschätzt, dass aus diesem Einwurf hinten links, dass da ein tiefer Pass kommen könnte. Und mit ihrem Foulspiel gegen Pauline Bremer verursacht sie auch den Freistoß zum 0:2. Sie wird dann gelb vorbelastet ausgewechselt in der 66. Minute. Ich will das jetzt nicht alles auf eine Spielerin abwälzen, aber ich frage mich ehrlicherweise schon, ob sich Nürnberg da so geschwächt hat, dass das jetzt doch nochmal eng werden könnte, weil es sind zwar immer noch 7 Punkte, aber die spielen noch gegen Bayern, gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg, alles auswärts. Und der einzige Vorteil ist, das sage ich schon die ganze Zeit beim Club, 2 Heimspiele noch, HSV und Essen. Ja, okay, alles klar. Verliere die nicht und du bleibst drin. Aber ja, wie geht's dir?
Ich glaube, Nürnberg ist eine Mannschaft, die dir Probleme machen kann, wenn du als Gegner den Ball hast. Ich glaube, Nürnberg hat selber Probleme, das Spiel an sich zu reißen, das Spiel zu machen. Das hat man ja so ein bisschen auch gesehen nach dem Anschlusstreffer. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie in 11 Minuten sie noch die Sterne vom Himmel spielen und dann noch auf den Ausgleich drängen. Also da hat mir so irgendwie die Fantasie gefehlt, wie jetzt da der Ausgleich passieren soll. Muss ich sagen. Ich finde, sie haben da, das hört sich jetzt böse an, aber ich finde, sie haben Köln durch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, so ein bisschen auf ihr Niveau runtergezogen, wenn du weißt, was ich meine. Also sie haben das Spiel so ein bisschen vereinfacht. Es gab, wie gesagt, sehr viele Unterbrechungen. Sie haben da auch Köln den Rhythmus genommen. Und Köln war natürlich jetzt auch nicht in einer super Verfassung. Also das wäre eigentlich so ein 0-0-Spiel gewesen. Und ich glaube, damit wären wahrscheinlich auch beide Mannschaften komplett zufrieden gewesen. Jetzt ist es da Jessen zu verdanken, dass und Bonen, finde ich, die zweimal geklärt hat, haben wir schon angesprochen, und Jessen mit einem Tor in der Vorlage, dass es andersrum ausgegangen ist. Und ich glaube, da haben wirklich die individuelle Qualität den Ausschlag pro Köln gegeben. Sonst wäre das aus meiner Sicht eigentlich so ein klassisches 0-0-Spiel gewesen. Weil abseits der Tore, Köln hat nochmal, ja, Stolz hat nochmal einen Abschluss gehabt, Guttenberger hat auf Nürnberger Seite nochmal einen gefährlichen Freistoß gehabt, Nürnberg hatte nochmal eine gute Eckballvariante so in der ersten Halbzeit, aber wahnsinnig viel mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Nee. Also ich will niemandem Unrecht tun und ich weiß, dass das harte Kritik ist. Aber dieses Spiel als Fußballspiel vor dieser Kulisse, in diesem riesigen Stadion, so wenige Leute, das war wirklich einfach nicht schön anzusehen. Mit den tausenden Unterbrechungen, mit den Verletzungen. Wie gesagt, ich weiß, die machen da Leistungssport. Die müssen jetzt nicht so spielen, dass es dem Herrn Ost hier in München gefällt. Das ist mir schon völlig klar. Aber du hast es ja auch angedeutet, auch vom ersten FC Köln. Also defensiv kann man da gute Dinge rausnehmen. Brunnen haben wir schon gesprochen. Hegerin hat, glaube ich, keinen Zweikampf verloren und jedes Tackling gewonnen. Ich gucke nochmal. Ja, genau, so war's. Allerdings waren sie aber auch alle, haben sie gepennt beim 1-2. Das war eine gute Aktion vom Club. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Das war schön, aber ansonsten auch der FC, also er hat die Standardschwäche von Nürnberg gemolken, weiteres Gegentor, Bremer vergibt sogar noch eine weitere Gelegenheit, da hätte noch also 12 Gegentore nach Standards hat inzwischen der erste FC Nürnberg schon kassiert, das ist natürlich sehr, sehr viel, aber auch beim FC Passquoten wirklich zum Gruseln, im Angriffsdrittel 46%, insgesamt 56%, so jemand wie Carlotta Imping, die hat 5 von 20 Pässen in der gegnerischen Hälfte zur Mitspielerin gebracht. Und ja, so war das Spiel. Es war wirklich zerfahren, wahnsinnig viele Einwürfe, wahnsinnig viele Freistöße, wahnsinnig viele Unterbrechungen, sehr, sehr wenig Fußball. Und dann hat halt das Team gewonnen, das halt die größere Qualität hat, vielleicht auch mehr Standards.
So kann man sagen. Und trotz des Erfolgs von Köln, will ich mal die Frage in die Runde werfen, muss man da perspektivisch auch nochmal diese Torhüterin-Diskussion aufmachen? Ich finde halt, Irina Fuchs hat Spiele, ja, da macht sie es ganz gut. Gegen Bayern hat sie ja auch ein gutes Spiel gemacht, aber sie hat halt jetzt gegen Nürnberg wieder Aktionen auch drin gehabt, die echt nicht gut waren, und ich bin mir da echt nicht sicher, ob wieder Köln mit der Torhüterin-Position. Wir haben letztes Jahr, haben sie, glaube ich, teilweise 4 verschiedene Torhüterinnen drin gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Klar, auch verletzungsbedingt. Und Elisa Schmitz ist wieder fit. Eine Routinier, die draußen sitzt. Ich weiß nicht, ob in der Phase da, also auch nichts, wie gesagt, nichts gegen Irina Fuchs, aber das fällt einfach auf, dass sie, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, aber keine 2 guten Spiele am Stück macht. Das ist zumindest mein Eindruck. Oder nicht souverän genug ist. Also da, gerade auch, wenn du so unten drin steckst und eine Phase hast, wo du jetzt lange nicht gewonnen hast, weiß ich nicht, wir haben es angesprochen, da waren schon ein paar Dinger dabei, die hätten auch schief gehen können. Und wenn du dann das Spiel in Nürnberg verlierst durch den einen oder anderen Torwartfehler, dann weiß ich nicht. Sie hat auch den Anschlusstreffer aus meiner Sicht ein Stück weit mit eingeleitet, weil sie den Ball so halb gar in die Mitte spielt. Hegerin geht dann mit der Hand zum Ball, deswegen gibt es einen Freistoß. Also das war auch nicht so in einer richtigen Konsequenz. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich möchte nicht zu negativ wirken, aber ich habe da immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich sie spielen sehe.
Also ich habe es mir auch aufgeschrieben, sie hatte wirklich einige Wackler mit drin. Die Ironie dazu ist, dass sie ja gerade unter der Woche jetzt ihren Vertrag verlängert hat, weiter bis 2028. Ich meine, sie ist noch sehr, sehr jung, 20 Jahre erst alt. Nicole Bender-Rumler hat auch auf das Entwicklungspotenzial hingewiesen. Also sie hat gesagt, es freut uns sehr, dass sie, also Irina Fuchs, sich so schnell an die Frauenbundesliga angepasst und sich zu einem verlässlichen Rückhalt für unsere Mannschaft entwickelt hat. Wir sind überzeugt, dass ihr Entwicklungspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Und ohne es jetzt zu böse formulieren, aber dieses Spiel gibt Anlass zur Hoffnung, dass das Entwicklungspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist, weil da waren relativ viele Wackler drin. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, du hast eine junge Torhüterin, an die du glaubst, du siehst die ja auch mehr als nur in den Spielen, du siehst die im Training, dann ist jetzt aber auch die absolut richtige Zeit, um die spielen zu lassen. Denn für Köln geht's um nichts mehr. Also die sind 11 Punkte hinter Rang 3 und absteigen werden sie auch nicht mehr. Sprich, du kannst eigentlich jetzt schon, wenn du möchtest, kannst du die verbleibenden Spiele als Testlauf des Kaders für die neue Saison sehen. Und dann fände ich es richtig, sie immer spielen zu lassen, wenn du mit ihr den Vertrag verlängerst und an sie glaubst. Sandra, du wolltest auch was sagen?
Ja, ich frage mich auch, ob es allgemein Sinn macht, in der Phase der Saison überhaupt eine Torhüterin-Frage aufzuwerfen, weil man sieht ja beim HSV, allgemein, wenn man da hin und her wechselt, das gibt einfach der Kette dahinter auch oder davor nicht unbedingt Sicherheit. Und ich würde auch sagen, dass sie in der Hinrunde genug gezeigt hat, dass sie sich vielleicht jetzt so einen kleinen Vorschuss erlauben darf und auch mal ein bisschen dazulernen könnte. Also wenn du jetzt um Platz 3 jetzt aktiv mitspielst, ist es vielleicht was anders, wenn du ganz andere Ambitionen hast. Aber so wie es jetzt läuft, sehe ich es wie Max. Ich glaube, die darf jetzt gerne spielen und vielleicht muss sie noch ein, zwei Fehler machen, aus denen sie lernen kann. Aber ich glaube, das ist trotzdem die richtige Entscheidung, bei ihr zu bleiben.
Ja, ich will es auch nicht falsch verstehen. Ich bin ja immer auch dafür, jungen Spielerinnen oder jungen Spielern eine Chance zu geben. Ich hatte halt einfach nur, vielleicht ist auch selektive Wahrnehmung, so das Gefühl, dass sie sich einfach nicht konstant, stabil ist. Und deswegen mit Lisa Schmitz auf der Bank hatte ich mir jetzt überlegt, ob ich da einen Wechsel machen würde. Bin aber selber auch nicht zu einer Entscheidung pro Schmitz gekommen, weil, wie ihr sagt, sie hat den Vertrag erst verlängert und im Zweifel spielt halt die 20-Jährige anstatt der 30, 31, keine Ahnung, wie alt Schmitz ist, aber deutlich älteren Torhüterin, ja.
Und wer weiß, ich meine, jetzt kommt Marina Hegering, kommt jetzt wieder zurück. Ich glaube, das kann auch sehr helfen, so eine erfahrene Abwehrchefin vor dir zu haben. Das kann auch nochmal viel verändern vielleicht für Irina Fuchs. Ich meine, gleich das nächste Spiel wird ja auch interessant werden. Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt für den ersten FC Köln. Für den Club wiederum geht es jetzt dann zum FC Bayern, bevor man dann eben das wichtige Heimspiel gegen den HSV hat. Das darf nicht verloren werden, denn 4 Punkte Vorsprung sind es gerade auf den HSV und wie gesagt 7 auf den Abstiegsplatz. Aber die Formkurve, die ist leider gerade keine Freundin der Klubberinnen. Dann lasst uns auch über den FC Bayern sprechen, auch wenn man sagen muss, deren Spiel war im Grunde nach 9 Minuten vorbei bei der SGS Essen und vermutlich sehen das sogar die Essenerinnen auch so. Mit der ersten Angriffsaktion schießt Harder das 1:0 in der 4. Minute, dann bringt in der 8. Minute Jacqueline Meissner als letzte Frau Franziska Kett zu Fall nach einem Pass von Stanway, ist eine klare rote Karte, die gibt es dann auch. Und dann wird der fällige Freistoß auch noch so von Simon auf Jill geschlagen, dass die ihn per Kopf querlegen kann auf Linda Dahlmann und die trifft dann ebenfalls per Kopf zum 2:0. Das heißt, nach 9 Minuten haben wir 2:0 Führung für den FC Bayern in Überzahl. Ja, und so wie sich das anhört, so entwickelte sich dann das weitere Spiel auch. Es fallen dann noch Tore durch Harder in der 68., Padilla Bidas in der 71. und Edna Imade in der 88. Minute. Aber Sandra, es war ein bemerkenswert langweiliges Spiel dafür, dass da 5 Tore gefallen sind. Gibt's denn für dich Erkenntnisse aus dieser Partie? Ich meine, Bayern muss ja jetzt durchaus auch wieder jetzt auf Touren kommen. Die spielen jetzt dann ihr Auswärtsspiel bei Manchester United.
Ja, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, ob ich von Bayern noch mehr erwartet hätte, wenn sie in Überzahl quasi 80 Minuten lang spielen oder ob man sagen kann, gut, dieses Spiel ist im Lauf der Dinge oder im Gesamtbild der Bundesliga nicht wichtig und du kannst das einfach mit 2:0 gewinnen und dich lieber für das wichtige Spiel gegen Manchester United schonen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so auch im Hinterkopf war, dass man jetzt keine Risiken eingeht und einfach so wie ballbesitzdominant man eben ist, das Spiel so dahin plänkeln lässt. Es war ja sehr auffällig, dass die 3 Tore dann sehr, sehr spät, also relativ spät erst in der 2. Halbzeit fallen, wie die ganzen Einwechslungen dann reingekommen sind. Die haben nochmal Schwung reingebracht. Die hatten offensichtlich Lust, noch Tore zu schießen. Und davor war es, ja, langweilig ist, glaube ich, das richtige Wort. Also Bayern hatte Ballbesitz, Essen hat gemauert, hat sich aber auch nicht aufgegeben und hat das auch teilweise sehr gut gemacht. Und Bayern hat immer wieder versucht, Tore zu machen und sich vorgespielt, aber es kamen jetzt nicht die allergrößten Chancen in dieser ersten Halbzeit nach dem 2:0-Treffer raus. Ja, ich glaube, da hat man nicht so viel verpasst.
Also man hat genau einen Schuss der SGS verpasst. Also ich will das jetzt nicht als Vorwurf formulieren. Unterzahl gegen Bayern, super schwierig. aber halt total enttäuschend für alle, die im Stadion waren und auch für die Spielerinnen selbst. Also was willst du machen? Du bist in Unterzahl und Bayern ist dann halt auch professionell genug, das runterzuspielen, aber arg viel mehr haben sie auch nicht gemacht. Trotzdem aber gerade unter dem Aspekt, dass man sich auch schonen wollte, Flo, würde mich auch deine Meinung interessieren, Julia Gwin muss nach 27 Minuten am Knöchel behandelt werden und spielt dann trotzdem bis zur 63. Minute noch weiter. Hat dich das auch gewundert, dass man da nicht bei dem Spielverlauf sagt, komm, wir nehmen sie lieber mal gleich runter, nicht, dass da irgendwas sich vertritt?
Ich glaube, das war schon ein Test in Richtung Mittwoch, um auch zu gucken, was lässt die Belastung zu, dass man sie vielleicht nicht sofort rausnehmen wollte. Also das hätte man wahrscheinlich gemacht, wenn sie signalisiert hätte, es geht überhaupt nicht. Natürlich, aber so hat sie dann gesagt oder augenscheinlich gesagt, es geht. Somit hat man ihr quasi die Stunde gegeben, weil sie das Spiel davor verpasst hat, krankheitsbedingt in Köln, dass sie einfach da einen Rhythmus hat. Und ja, sie musste ja jetzt in Überzahl, glaube ich, weiß ich nicht, wie ihr Belastungs-EKG dann da aussehen würde, aber ich glaube, das hat dann schon einigermaßen noch funktioniert. Aber es war schon so auch, wie ihr gesagt habt, also die Bayern haben halt dann nach 9 Minuten mal ich gedacht, okay, das kann jetzt ganz, ganz böse ausgehen für Essen, aber die Bayern haben es wirklich Ball und Gegner laufen lassen, haben sich aber jetzt, finde ich, auch nicht so wahnsinnig viele Chancen erspielt in der ersten Halbzeit. Haben das gemacht, was sie machen mussten und das souverän gewonnen und ich glaube, das ging wirklich darum, da Rhythmus mitzunehmen und der Personalie gewinnt dann auch eben da diese Stunde oder ein bisschen mehr als die Stunde Spielzeit zu geben.
Also ich fand es halt auch insofern interessant, weil, also ja, sie braucht jetzt die Spielzeit, aber das klare Problem, das Julia Gwin hat, nämlich, dass sie im Zweifel immer den Pass zurückspielt, den Cutback-Pass, nicht den Pass nach vorne. Das war in diesem Spiel so krass. Also ich kann euch die Passmap gleich nochmal in unseren gemeinsamen Chat schicken. Ich sehe hier einen Pass. Mit viel Wohlwollen sehe ich 2 Pässe, die keine Cutback-Pässe waren oder halt irgendwelche Befreiungsschläge aus dem Spielfeld raus. Das ist schon, und das halt gegen einen so tief stehenden Gegner, wo du dann mal, schick doch eine Spielerin hinter die Kette, versuch doch mal zumindest horizontal vor dem Strafraum quer zu passen. Ich will jetzt hier nicht die große Julia Gwin-Kritik draus machen, das wäre ja völlig albern, aber ich finde das schon einfach interessant, dass man auch in so einem Spiel, in dem ja nichts passieren kann, so wenig Risiko an manchen Positionen beim FC Bayern sehen kann. Sandra?
Ja, andererseits fand ich, war sie mit eine der schwächsten Spielerinnen von Bayern. Also ich habe mir durchaus aufgeschrieben, dass sie einige Fehlpässe auch gespielt hat und dann eben nicht unbedingt unter besonderem Pressingzwang oder so. Das heißt, vielleicht war das auch ein Grund, dass weitergespielt hat, weil man gehofft hat, sie muss eben jetzt mal wirklich einen Rhythmus finden, weil sie muss gegen United dann deutlich sicherer spielen. Aber es hat sich auch nicht so krass verbessert, finde ich. Also das tut mir wirklich auch leid zu sagen, aber es war das einzig, leider das einzig Auffällige in ihrem Spiel. Bis auf natürlich, also wenn sie dann mal an der Grundlinie flanken darf, dann haut sie da auch super schöne Flanken rein. Ich glaube, sie hat ja einen Assist, oder? Ja, genau. Aber sonst, vielleicht mit dem Hintergrund, war schon auffällig.
Ja, ich wollte sagen, dass das natürlich schon auffällig ist, dass Quinn gerne hinten rum spielt, aber ich glaube, das ist einfach komplett das Credo von Barkala, der ja, glaube ich, noch mehr, wie es Strauß getan hat, auf Ballbesitz und auf Ballzirkulationen aus ist und auf Räume schaffen, Gegner locken und dann auf der anderen Seite Ball fern, Überzahl zu schaffen über Diagonalverlagerungen. Ich glaube, er sieht das gar nicht so gern und ich kann mich auch gar nicht an viele, viele Spielzüge erinnern, wo mal jemand links wie rechts dann lang geschickt wird, also von der Spielerin hinten dran. Das wird eigentlich eher aus meiner Sicht über die Diagonale oder übers Zentrum aufgebaut.
Müsste ja, ich jetzt nochmal. Kett und Bühl machen das eigentlich schon auf ihrer Seite relativ häufig. Jetzt in dem Spiel halt Simon und Kett. Das eine durchläuft, die andere schickt tief und läuft hinterher. Aber
es ist auch schon noch viel auch mehr, finde ich, über den Aufbau über Stanway oder Armani und dann mit Hinterlaufen, Ball wieder zurück. Aber jetzt dieses klassische, schick mich steil. Ja, weiß ich nicht, müsste ich nochmal, vielleicht das habe ich dann einen Wahrnehmungsfehler, aber ich finde schon, dass das eher so das Spiel der Bayern ist, dann die andere Seite dann zu suchen. Ja, gegen Manchester United wird es ein ganz anderes Spiel werden und da müssen sie die Bayern Und ich glaube, das könnte Schwierigkeit werden, so nach diesen zwei lockeren Auswärtssiegen jetzt in Köln und Essen. Da müssen sie, glaube ich, von Minute 1 an Gas geben. Und da dürfen sie sich aus meiner Sicht auch nicht erlauben, so viele Chancen liegen zu lassen, weil da werden sie wahrscheinlich keine Hand voll oder keine zwei Hände voll bekommen. Diese Effizienz, das ist schon so ein Thema, das wird einem dann immer so ein bisschen ausgelegt als ja super kritisch oder so, wenn man die Spiele 5-6-0 gewinnt. Aber für die Bayern ist ja jetzt entscheidend, was jetzt kommt und nicht, ob du gegen Essen, Köln oder wen auch immer da die Tore machst. Es geht jetzt darum, wie gesagt, am Old Trafford aus zwei Chancen drei Tore zu machen. Und das geht ihnen zurzeit so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob das Fokussierung ist oder ob das Spielglück ist. Aber da wäre es mir manchmal lieber, sie hätten nicht so viele Chancen, würden die aber alle reinmachen.
Wie man es macht.
Klar, natürlich.
Aber sie haben immerhin der Pernille Harder.
Noch mehr Chancen und noch mehr Tore. Immer.
Ach so, ja, das ist ein innovatives Konzept. Nee, das
aber
geht
dann vielleicht
nicht.
Nur für die Bayern-Fans. Ich glaube, die anderen würden das nicht so feiern. Bayern dann immer so.
Ja, also ehrlich gesagt, in der Liga ist das schon borderline langweilig. Also das muss man wirklich so sagen. Da können jetzt die Bayern nichts für und da können auch die Gegnerinnen nichts für. Aber der Befund ist, Bayern-Spiele in der Liga brauchst du dir nicht mal angucken seit dem 4-1 gegen Wolfsburg. Du siehst zwar Tore und du siehst auch tolle Spielerinnen. Also Pernille Harder führt ja jetzt auch die Torjägerinnenliste an in der Liga in einer bestechenden Form. Franziska Kett toll gespielt. Auch in der Partie war es auch interessant zu sehen, wie Armani und Stanway das Spiel gelenkt haben, wie Caruso und Dahlmann immer wieder reingelaufen sind. Also du kannst es dir schon angucken, aus quasi so, wenn du dich einfach an schönen Spielzügen und so weiter erfreut. Aber wenn du Lust auf einen Wettbewerb auf Augenhöhe hast, dann sind Bayern-Spiele in der Saison, man muss es so deutlich sagen, echt, also fürchterlich langweilig. Und in diesem Spiel, also ich habe das aus Professionalität noch fertig geguckt, aber nach der 9. Minute 2-0 und in Überzahl, also habe allerdings auch den Fehler gemacht, ich gucke ja immer zwei Spiele gleichzeitig und ich habe das Frauen-Bayern-Spiel und das Männer-Bayern-Spiel parallel geguckt als letzte Spiele nachts am Samstag. Das war vielleicht auch mein Fehler, gebe ich zu. Vielleicht hätte ich mich sonst ein bisschen mehr dafür begeistern können, weil es war links und rechts total langweilig, weil nur ein Team gestürmt hat. So ehrlich muss man sein. Ist aber die...
Hättest du denn als Barkaller Harder 72 Minuten auf dem Feld gelassen?
Also ehrlich gesagt, ich habe mich durchaus drüber gewundert, dass er, also er neigt ja nicht dazu, jetzt in der Halbzeit so viel zu korrigieren, also oder was heißt, er ist glaube ich nicht so der typische, ich wechsle in der Halbzeit schon Trainer, also bei ihm ist schon eher so Wechselslot irgendwann 65. Minute und 75. oder sowas. Um Dreh rum. Aber ja, also mich hat's auch ein bisschen gewundert. Aber wahrscheinlich ging's ja dann schon darum, jetzt dann die Elf auch ein bisschen einzuspielen, die wahrscheinlich bei United aufläuft. Er hat natürlich jetzt mit der vom Asiencup zurückgekehrten Tanikawa noch eine weitere Option. Die hat er dort auch gewonnen. 1-0 gegen Australien im Finale. Ob man die jetzt aber dann nach diesem langen Turnier direkt spielen lässt, also würde mich jetzt eher überraschen, als wenn wir genau diese Startelf sehen. Mit eben Stanway, Armani und Caruso im Mittelfeld und den Außenspielerinnen, so wie wir es jetzt schon erwähnt haben. Wahrscheinlich deshalb. Also wahrscheinlich war das schon so ein Testlauf. Und er hat ja auch gesagt, vor dem United-Spiel jetzt im Pressetalk, dass er durchaus in der Vorbereitung auf Essen schon Dinge hat einstudieren lassen im Training für United.
Deswegen. Aber das heißt, du würdest in Old Trafford auch Franziska Kett als linke Flügelspielerin aufstellen?
Also ich fände das super. Also klar, es ist ein gewisses Risiko mit dabei. United gerade in einer sehr, sehr guten Form. Melvin Malar spielt da richtig, richtig gut gerade. Bin gespannt, ob die zentral spielt oder auf dem Flügel gegen Quinn, ehrlich gesagt. Wer mir zugehört hat, weiß vielleicht, was ich aus United-Sicht präferieren würde. Ja, also ehrlicherweise, ich würde eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt die Aufstellung war für das United-Spiel und dass sie schon ein bisschen versucht haben, das einzustudieren.
Aber es ist ja schon ein Punkt, weil man eins auch nicht weiß. Und ich weiß es zumindest nicht, Damjanovic, wird sie fit, wird sie nicht fit. Das wäre sonst auch noch eine Option auf dem linken Flügel. Ist zwar jetzt auch keine klassische Flügelspielerin, aber mit ihrer Physis und mit der Durchschlagskraft hat sie das ja zumindest schon gespielt. Ich finde, Dunst hat sich jetzt in den letzten Wochen nicht für ein Startelfmandat empfohlen. Und da musst du ja eigentlich dann Cat und hast dann die etwas langsamere, aber routinierte Simon hinten dran. Also gegen Essen hätte ich es wahrscheinlich auch so gemacht, aber gegen United ist eine Frage der Optionen, sagen wir es mal so. Ne?
Hättest du gerne mehr Tempo in der letzten Kette? Ja, ich verstehe dich schon. Also ja, das kann man so sehen. Also das wird sowieso total interessant gegen United. Wer sich für dieses Spiel noch mehr interessiert, das FC Bayern Frauen-Update hat dazu eine Vorschau mit einem englischen Journalisten gemacht, der Manchester United eben sehr genau verfolgt. Da klang das auch so, dass man von United Seite aus durchaus optimistisch in dieses Spiel geht jetzt gegen die Bayern. Also ja, aber hey, das Viertelfinale Champions League, es soll auch nicht leicht sein, sonst wäre es langweilig. Wir haben ja schon in der Bundesliga genügend Langeweile. Aber damit jetzt die SGS hier nicht komplett untergeht, es ist natürlich ein extrem bitterer Spielverlauf gewesen, auch mit dem, dass man am Ende dann doch noch 5 Gegentore kassiert, obwohl man es eigentlich ganz relativ lange noch sich halbwegs schadlos halten kann. Und wer weiß, welche Rolle die Tordifferenz noch spielen wird. Jetzt steht man da bei minus 34 dann doch schon deutlich hinter dem HSV. Also das ist fast ein zusätzlicher Punkt, den man fast schon hinter dem HSV liegt. Trotzdem, Sandra, gibt's auch Dinge, die man aus Essenerinnen-Sicht mitnehmen kann von diesem Spiel? Oder muss man sagen, ey, pff, Hauptsache das Spiel vorbei?
Also man kann ihn auf jeden Fall zugute halten, dass sie sich nicht aufgegeben haben. Mhm. Ich bin mir sicher, Bayern hat jetzt nicht vorgehabt, 2 Tore zu schießen und dann quasi im Kopf schon in Feierabend gehen. Die hatten, glaube ich, schon vor, dass sie da relativ gemächlich da noch mehr Druck ausüben und die Tore noch machen können. Aber Essen hat es ihnen einfach nicht so einfach gemacht. Das heißt, das muss man ihnen schon zugute halten. Sie standen in dieser zweiten Hälfte der ersten Halbzeit dann wirklich gut und haben auch oft versucht zu stören und versucht, die Räume zuzumachen und versucht, Bayern quasi nur da am Ball zirkulieren zu lassen und sonst zu nichts zu kommen. Und ich finde, das kann man ihnen auf jeden Fall zugute halten. Und sie hatten ja auch dann, wenn sie mal eine Chance haben, dann haben sie sie auch genutzt und haben gesagt, wir ziehen alles durch und wir machen diesen Sprint und wir versuchen es. Von dem her, was kannst du denn auch mehr erwarten bei so einem Spiel? Wie gesagt, zu 10 gegen Bayern. Ich glaube, da haben sie das Beste rausgeholt. Natürlich extrem bitter dann, finde ich, für Essen, dass sie dann am Ende diese 3 Tore kassieren. Aber das tut ihnen natürlich nicht gut in diesem Abstiegskampf, dass sie jetzt eine Tordifferenz haben, die nochmal 5 Punkte nach unten gerutscht ist. Das ist extrem bitter, finde ich. Also ich hätte es ihnen auch gegönnt, dass sie da relativ dicht halten über 90 Minuten und zumindest bis in die Tordifferenz halten können.
Da haben sie jetzt allein innerhalb der letzten Woche, also innerhalb von 2 Spielen, minus 9, 0-4 in Hoffenheim, jetzt 0-5 gegen den FC Bayern. Flo, magst du noch was loswerden zur SGS? Welche Chancen räumst du ihnen noch ein? Die Gegnerinnen sind noch zu Hause, Jena, Leverkusen und Freiburg, auswärts Werder und der Club.
Ich finde, das Restprogramm ist spricht eher für Essen, als es für die Gegnerinnen oder Konkurrentinnen spricht. Ich finde auch, Essen war gut organisiert. Natürlich 2-0 nach 9 Minuten, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, gegen Bayern sowieso schwierig. Aber ich finde, sie haben es dann ordentlich gemacht, sind tief gestanden, haben gut verschoben, haben es in Bayern schwer gemacht. Ich finde, da kann man schon aufbauen. Du hast dann am Schluss gemerkt, Minute 75, ich weiß gar nicht, wann das dritte Tor gefallen ist, aber da waren halt einfach dann die Beine schwer und gebe auch recht, was Sandra gesagt hat, durch die Einwechslungen, die Spielerinnen wollten nochmal was beweisen. Und ja, aber sonst finde ich, ist das schon ein Auftritt, wo man eigentlich ja schon was Positives mit rausnehmen kann. Also man hat sich da nicht abschlachten lassen und ich denke auch, das Restprogramm, wir kommen ja nachher noch zu dem einen oder anderen Gegner, die sind ja auch nicht gerade wirklich stabil und da geht's auch für viele um nichts mehr. Das könnte schon noch gut sein, dass man da noch das eine oder andere Pünktchen holt, was man braucht. Finde, die Entwicklung von Essen in den letzten Wochen ist da dann auch eher positiv zu sehen. Die haben sich echt, also das sah ja schon anders aus, wenn man da mal an Weihnachten zurückdenkt.
Und so klingen ehrlicherweise auch die Aussagen der Spielerin. Also Ramona Mayer hat im Grunde ganz Ähnliches gesagt wie du gerade, wo sie gesagt hat, wir machen Schritte nach vorne, wir sind in vielen Dingen schon besser geworden. Ja, in dem Spiel hat es nicht gereicht, aber wir sehen die positive Entwicklung. Und das kann man wirklich unterstreichen. Wie gesagt, es geht jetzt dann zu Werder Bremen, dann kommt eben das ganz, ganz wichtige Heimspiel gegen Jena. Und genau jenes Jena ist ja auch noch im Rennen um den Klassenerhalt mit drin. Aber nach diesem Spieltag sind es eben weiter 5 Punkte Rückstand auf den HSV. Und jetzt hat man mit dem Spiel in Leverkusen irgendwie so ein seltsames Fazit dann aus jener Sicht. Denn auf der einen Seite war es eine knappe Niederlage und hinten raus gab es noch so 2, 3 Ecken. Da hätte vielleicht mit etwas Glück auch etwas passieren können. Es gab auch einen Distanzschuss von Bonsu, glaube ich, wo sie fast Borggräfe überrascht hätte, aber die bleibt dann eben doch wach und klärt das. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass allein in der ersten Hälfte Leverkusen 10-1 Schüsse hat und es auch viel mit Chancenverwertung zu tun hat, dass dieses Spiel nicht höher ausgeht und früher entschieden ist. Also Sandra, wie würdest du denn jetzt aus Sicht von Jena auf diese Partie blicken? Mitgenommen nix, immerhin auch das Torverhältnis nicht weiter zerballert, aber eigentlich braucht es ja Punkte.
Ja, sie hätten, glaube ich, aus dem Spiel überraschenderweise wirklich einen Punkt mitnehmen können. Und das liegt unter anderem auch daran, dass Leverkusen nicht den besten Tag hatte, finde ich. Oder beziehungsweise Leverkusen auch genug Fehler gemacht hat oder Räume gegeben hat. Mhm. Sie haben, also ich finde, was man hervorheben kann, ist, dass Jena defensiv zumindest da im 16er alles Mögliche irgendwie noch reinschmeißt und blocken kann. Und das waren ja wirklich nicht wenig Schüsse, die da Leverkusen oder Flanken, also Reingaben jeglicher Art. Ich weiß nicht, wie oft irgendwer im Weg war. Also das war auf jeden Fall eine couragierte Leistung von Jena, dass sie sich da wirklich reingeschmissen haben defensiv. Aber es ist schon bitter, dass du dann, wenn du mal kurzes Momentum hast, wie es in der zweiten Halbzeit durchaus mal so war, gerade kurz vorm Schluss, dass du da eben nicht irgendwie diesen einen Schuss da reinkriegst, diese eine Ecke und da dich mit einem Punkt belohnst. Weil das wäre ein Spiel gewesen, wo es echt hätte gehen können.
Ja, und gleichzeitig auch, weil die Ecken am Schluss auch nicht so wirklich gut getreten waren. Also ist natürlich auch schwierig, du bist müde und so weiter, aber du bekommst eben nicht so viele Möglichkeiten und ja, also eigentlich geht der Satz gar nicht weiter. Du bekommst nicht so viele Möglichkeiten, deswegen musst du die seltenen Situationen, in denen du nah am gegnerischen Tor bist, solltest du im Bestfall ein bisschen besser ausspielen. Ich glaube, es hatte auch damit zu tun, dass es Leverkusen wirklich gut geschafft hat, so Schlüsselspielerinnen rauszunehmen, also Alkaide, die uns ja bisher sehr, sehr gut gefallen hat, wo man gut die Argumentation fahren könnte, wäre die im Sommer schon da gewesen. Vielleicht stünde dann jener viel, viel besser da in der Tabelle, die hat am Ende keinen einzigen Schuss und dann gucken wir, okay, wer ist die zweitgefährlichste jener Spielerin, das ist Jaron, die hat nur 26 Ballkontakte, hat nur einen Schuss und das ist ein Freistoß, also ich finde, das hat Leverkusen auch wirklich gut gemacht, die entscheidenden Spielerinnen rauszunehmen und trotzdem, du hast es ja auch schon gesagt, spielt Leverkusen eben auch ein fehlerbehaftetes Spiel, flankt irre viel, 46 Flanken, 5 davon sind angekommen, also du hast es schon genau richtig beschrieben, was man da sehen konnte und ein bisschen hat man auch den Eindruck, wenn da nicht Katharina Pijic mitgespielt hätte in dieser Partie, dann wäre vielleicht auch offensiv gar nicht so viel gegangen von Leverkusen, denn du hattest viele so kleinere Chancen, Fudala passt mal auf Kramer und die schießt übers Tor oder auch umgedreht, aber die wirklich interessanteren Dinge, die kamen ganz oft von Katharina Pijic und sie initiierte letztlich dann auch das Tor, das sie selber abschließt, mit so einem öffnenden Pass, mit einem guten Laufweg. Also ehrlich gesagt hat mich auch Leverkusen so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Wie fandst du sie denn?
Durchwachsen. Also es gibt schon Spielerinnen neben Pijic, die, finde ich, auch durchaus ein gutes Spiel gemacht haben. Also die rechte Seite mit Wamsa war, glaube ich, schon auffällig. Also
das stimmt.
Wamsa hat, ich weiß nicht, wie oft da diesen Weg zur Grundlinie gemacht, zusammen mit wer auch immer da war, Mädel oder Grant meistens. Viele Flanken, nicht alle besonders gut, aber auch einige, die besser waren. Und die hat auch ein Laufpensum mal wieder drauf gehabt. Also allein deswegen fand ich sie schon sehr auffällig. Über links ging tatsächlich eher wenig. Und du hast auf jeden Fall recht. Also ich finde schon mit weitem Abstand die wichtigste Spielerin an dem Tag war Pijic. Nämlich nicht nur, weil sie das Tor gemacht hat, sondern weil sie das Mittelfeld einfach so beherrscht hat. Die ganzen zweiten Bälle und das ganze Anlaufen und die Räume zu stellen. Also ja, also gefühlt im Alleingang hat sie das Mittelfeld da beherrscht. Also ja, es war doch wachsen von Leverkusen. So wie die Saison bisher, finde ich. Also es gibt wirklich viel Talent in dieser jungen Mannschaft und es gibt spannende Spielzüge immer wieder. Aber irgendwie erhofft man sich mehr, oder bin das nur ich? Also ich denke mir, ich schaue mir den Kader an und sehe, was da für eine Qualität drin ist und denke mir, warum sind die nicht Vierter? Oder warum sind die nicht immer auf dem vierten Platz und drängen an Frankfurt?
Ja, weil sie halt aus ihrer Struktur heraus sich zu wenige Chancen erspielen. Also Leverkusen ist in der Lage, gegen fast jeden Gegner sich Chancen zu erspielen. Aber wenn du auf Gegnerinnen triffst, deren erste Mission erstmal nur ist, in Anführungszeichen nur, gegen den Ball gut zu stehen, Leverkusen auch ein Stück weit zu spiegeln, das hat jeder ganz gut gemacht, dann fehlen ihnen so die strukturellen Vorteile. Sie haben noch die individuellen Vorteile, also völlig richtig, dass du Wamsa hervorhebst, die ist auch mal wieder am meisten gelaufen, 12,2 Kilometer, mit einigem Abstand die lauffreudigste Spielerin, ihre Heatmap, der komplette rechte Flügel, tiefrot, bis an die Grundlinie, also sie ist einige Male an die Grundlinie gegangen. Und dann hast du eben noch Pijic, der sehr, sehr viel gemacht hat, dazu noch Sophie Stäbel, ich meine, bei der gefällt mir, die versucht immer sehr viel nach vorne zu lösen. Also jetzt nur im Kontext dieser Sendung bitte gemeint, sie ist so die Anti-Julia Quinn. Also den Cutback-Pass, das ist so der letzte Pass, den sie spielen würde, aber ist ungerecht, weil sie spielt im Zentrum, Julia Quinn spielt auf den Flügeln. Aber das hat mir noch gut gefallen. Aber wenn man sich eben so mal anguckt, wann haben sie mal eine Überzahl, wann ziehen sie mal jemanden raus aus seiner Position, dann finde ich bei Leverkusen, dass das wirklich schon eine ganze Weile ehrlicherweise stagniert. Und dann haben sie trotzdem noch Chancen und gewinnen auch Spiele verdient, weil sie eben einfach gute Spielerinnen haben, weil sie auch immer wieder die Spielerinnen haben, die so den Unterschied machen können. Wir haben jetzt, glaube ich, die Entscheidenden in dem Spiel schon genannt. Aber dass man sich gegen so ein 4-4-2, wie es Jena gespielt hat über lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob sie am Schluss noch 5-3-2, nee, müsste eigentlich dann so geblieben sein die ganze Zeit, dass du da keine Ideen hast, zwischen die Linien reinzukommen oder mal so situativ einen Flügel zu überladen und dich da entweder durchzuzocken oder eine Verlagerung zu spielen, dass letztlich auch von Vanessa Fodala da so verschluckt wird, eigentlich schon fast im Zentrum, weil sie aber auch manchmal komische Laufwege macht. Also wenn man mal nur Vanessa Fodala beobachtet, wenn man mal versucht, Christian Wück zu sein, wenn man seinen inneren Christian Wück channelt, dann sieht man schon Dinge, wo man sagen kann, boah, Vanessa, was hast du dir denn dabei gedacht? Du warst gerade 3 Sekunden lang im Deckungsschatten und das waren die entscheidenden 3 Sekunden. Mach doch den Schritt noch nach links, um dich anzubieten. Und deswegen ist Leverkusen ein talentiertes Team, hat definitiv auch interessante Spielerinnen, hat auch dieses Spiel zu Recht gewonnen. Also will jetzt hier nicht so tun, als hätten die schlecht gespielt, das wäre ja Quatsch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich als Eintracht Frankfurt zittern würde, dass die 5 Punkte hinter mir vielleicht auch noch um Rang 3 mitspielen, weil eigentlich tun sie das realistischerweise nicht mehr.
Nee.
Ein irgendwie ernüchternder Befund, weil es gibt, wenn man ganz ehrlich ist, gibt es jetzt schon Spiele um die goldene Ananas in der Liga. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, vielleicht überzeugt uns Leverkusen auch noch vom Gegenteil. Es geht jetzt dann zum HSV und dann spielen sie zu Hause gegen den SC Freiburg. Wir alle kennen die berühmt-berüchtigte Auswärtsschwäche der Freiburgerinnen. Also sollte Leverkusen da zum Beispiel mit 2 Siegen rausgehen, dann ist die Situation nochmal eine andere. Und natürlich muss man auch noch mit dazu sagen, es ist auch so ein bisschen ein Baufehler dieser Liga. Es gibt im Grunde nur 2 Plätze, um die du oben kämpfen kannst, weil Nummer 1 ist weg. Wenn man ehrlich ist, Nummer 2 eigentlich fast auch. Aber das heißt, logischerweise gibt es viele Teams, die am Ende um nichts mehr spielen, denn auch der Abstieg ist relativ klar. Das ist eben bei einer kleineren Liga mit jeweils nur wenigen vergebenen Positionen, die dann auch wirklich was bedeuten für die nächste Saison, ist das eben leider so. Für Jena ist die Situation natürlich eine andere. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen RB Leipzig und dann wird man im DFB-Pokal den VfL Wolfsburg empfangen. Und wer weiß, vielleicht kann uns Jena ja alle komplett überraschen nochmal und ja, vielleicht auch doch noch eine Positivgeschichte in dieser Saison schreiben. Und mit dem VfL Wolfsburg haben wir auch schon das Stichwort für die nächste Partie, auf die wir blicken wollen. Auf dem Papier war das früher ein Spiel, auf das man sich freuen konnte. Hoffenheim gegen Wolfsburg, gerade in dieser Konstellation in Hoffenheim. Da haben wir wirklich schon ganz, ganz tolle Spiele gesehen. Und es tut mir leid, ich komme wahrscheinlich rüber wie der schlecht gelaunteste Moderator der Welt, aber das war wieder kein tolles Spiel. Also zumindest nicht von Hoffenheim. Wolfsburg hat getan, was es tun musste und hat auch das durch Linus Bärenstein in der 68. Minute ein Tor erzielt. Der große, dicke Wermutstropfen ist eine Verletzung von Alexandra Popp. Die muss ausgewechselt werden und wird jetzt erstmal für mehrere Wochen ausfallen. Die hat sich in der 13. Minute vertreten und sich offenbar eine Muskelverletzung zugezogen. Das heißt, genau das, was nicht passieren sollte vor einem Champions-League-Spiel gegen Olympique Lyon, das ist jetzt eben passiert. Alles andere von Wolfsburg war aber gefällig, würde ich sagen. Aber auch Flo, weil von Hoffenheim irgendwie wenig bis gar nichts kam. Wie kritisch wärst du denn mit diesem Auftritt der TSG?
Naja, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere. Es ist ja immer so, es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Gegner drauf an. Und ich würde es jetzt mal so formulieren wollen, dass es Wolfsburg sehr gut gemacht hat. Ich fand, ich habe mir speziell das Mittelfeld von Wolfsburg angeschaut mit Minge und Pedemors und ich fand, die haben das extrem gut gemacht. Die waren immer anspielbereit, die haben fast jeden Zweikampf gewonnen, die haben sich freigelaufen, die waren sehr laufstark. Ich finde, das ist mal hervorzuheben, dieses Duo. Das hat das sehr ordentlich gemacht. Auf der anderen Seite ist eine Franziska Harsch eigentlich so gar nicht richtig ins Spiel gekommen. Es ist immer jetzt die Frage, woran liegt das? Waren die einen schlecht oder waren die anderen gut? Ich würde es jetzt an der Klasse von Minge und von Pedemors festmachen, dass das Spiel zugunsten von Wolfsburg entschieden worden ist. Und ja, Hoffenheim war vielleicht ein Stück weit zu ängstlich. Cerci hat ja auch die meiste Zeit nicht am linken Flügel gespielt. Hätte ich mir vielleicht auch als klare Doppelspitze zu Van Dijk noch gewünscht. Das war schon so, dass man erstmal darauf bedacht war, den Null zu halten und dann vielleicht über einen Konter dann zum Erfolg zu kommen. Aber es ist tatsächlich nicht viel bei rumgekommen offensiv. Also die Torchancen waren, ich glaube, in der 63. Minute haben wir so die erste klare Chance von Van Dijk über nach einer Flanke von der rechten Seite. Ansonsten hatte Wolfsburg das Spiel eigentlich im Griff, hatte viele Halbchancen gehabt. Minge aus der Entfernung, Pedemors hat zweimal gut auch angetrippelt, hat dann aber komplett verzogen. Bärenstein, also nach 40 Sekunden schon am Strafraum zum Kopf kommt, auch völlig frei eigentlich. Also wenn sie den besser platziert, ich glaube, da war sie selber überrascht, dann kann es da schon wieder früh 1-0 für den Gegner stehen. Also ja, Hoffenheim hat kein gutes Spiel gemacht, aber ich würde es so beantworten wollen. Ich fand, Wolfsburg hat insbesondere im defensiven Mittelfeld ein sehr gutes Spiel gemacht. Insofern, glaube ich, war dann einfach nicht mehr drin für Hoffenheim.
Ja, das ist wahrscheinlich die fairere Bewertung. Also in der ersten Hälfte zwar gar kein Schuss von Hoffenheim, aber in der zweiten Hälfte 5-4 Schüsse aus Sicht der Hoffenheimerinnen. Das heißt, da gab es dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel vom VfL Wolfsburg zu sehen. Und das, obwohl das die Hälfte ist, in der dann auch das Tor für den VfL fehlt. Und das ist mir auch aufgefallen, eben diese Überlegenheit von Minge und Pedemors. Bei Pedemors auch total lustig, wenn man mal drauf achtet. Also das ist so eine Sache, you can't unsee it, wenn du es einmal gesehen hast. Achtet mal drauf, Pedemors spielt immer mit rechts, mit ihrem rechten Fuß auf den rechten Flügel. Immer. Die spielt nie nach links. Das ist so lustig. Das sind auch oft okay Pässe. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie da, also sind jetzt keine Fehlpässe oder so, aber du musst jetzt keine Angst haben, dass sie den Ball auf den linken Flügel spielt. Du kannst eigentlich direkt blind auf den rechten Flügel laufen. In dem Spiel war es wieder extrem, hat aber auch, aber ehrlich gesagt, wenn ich mit Svenja Huth im Team spielen würde, würde ich wahrscheinlich auch nur auf rechts spielen, aus dem Zentrum raus. Also wo ist hier der Vorwurf eigentlich? Aber ja, ich fand das im Mittelfeld auch sehr, sehr gut. Auch Janina Minge hat mir da sehr gut gefallen. Was mich bei Hoffenheim so ein bisschen, ja, stört, ist zu viel. Aber was mir auffällt bei Hoffenheim ist, dass die neben allen Dingen, die erklärbar sind, also klar, Melissa Kössler fehlt und klar, das Selbstvertrauen fehlt auch nach der ganzen Art und Weise, wie jetzt die bisherige Rückrunde gelaufen ist. Aber was mich bei Hoffenheim wirklich manchmal ein bisschen ratlos zurücklässt, sind so grobe Fehler, die gemacht werden, und zwar auch von Spielerinnen, die es eigentlich besser können müssten. Also du hast eben ein Patzer von Laura Tick, okay, es kann mal passieren. In dem Spiel gab es eine Situation, da wird Franziska Harsch im Spielaufbau zentral angespielt, sie steht völlig unaufgedreht und sie spielt den Ball einfach ohne zu gucken auf den rechten Flügel und das ist der krasseste Fehlpass überhaupt und das ist einfach so nicht Franziska Harsch, also das, so habe ich die überhaupt nicht abgespeichert, deswegen fällt mir sowas überhaupt auf, wenn das irgendeine 18-jährige Nachwuchsspielerin ist, dann notiere ich mir das nicht mal, weil das passiert halt mal, das ist auch nicht schlimm, das ist auch Franziska Harsch passiert, aber das zeigt mir, dass eben Hoffenheim, glaube ich, gerade so ein Team ist, die suchen sich selbst und finden gerade nicht immer was. Und so spielen sie. Und der VfL auf der anderen Seite, Flo, hat jetzt eben auch dann das wichtige Spiel in der Champions League. Wir haben jetzt schon übers Zentrum gesprochen. Bernstein ist natürlich mal wieder auf eine Art die Matchwinnerin, auch wenn sie sogar noch mehr Tore als nur dieses eine hätte machen können. Du hast es ja auch schon angesprochen. Das wird natürlich jetzt schwierig zu Hause gegen Lyon. Jetzt mal basierend auf diesem Spiel, wo wir dann leider auch schon den Testlauf sehen konnten, wie es ohne Alex Popp aussehen würde. Wie gefällt dir denn der VfL?
Also ich habe den VfL ja zuletzt so intensiv gesehen in München, wo ich fand, wo sie dann eigentlich auch ein recht gutes Spiel gemacht hatten, bis sie dann, bis Johannes den Fehler macht und es dann zum Ausgleich kommt. Da hatten sie auch ohne Pop gespielt und ich hatte dann noch so gescherzt, war das nicht sogar hier, wo ich gesagt hatte, ob das dann vielleicht nicht sogar ein Vorteil war, weil Pop natürlich ihre Stärken hat, aber gerade wenn es so ums Pressing geht und ja, so um Dynamik und um Intensität, sie da vielleicht nicht mehr die richtige Spielerin ist für 90 Minuten. Ich glaube, dass es für Lyon auch wieder so ein ähnlicher Matchplan geben könnte, wie es gegen München der Fall war. Und da haben sie es eine Zeit lang gut gemacht, sind aber dann komplett eingebrochen. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat bei Wolfsburg, bei einem Spiel jetzt auch in Hoffenheim, war so die Variabilität. Also sie haben es dann immer auch teilweise versucht über Flanken. Dann dachte ich mir, aber wen wollen sie denn erreichen mit diesen Flanken? Weil Bärenstein ist zwar für ihre geringe Körpergröße recht kopfballstark, aber die richtige Zielspielerin war ja dann, also mit Pop war ja nicht mehr drin. Also da hätte ich mir viel mehr gewünscht, weil sie auch das Tempo hatten mit Endemann und auch mit Hut und auch die Möglichkeiten hatten, dass sie halt bis zur Grundlinie zurück oder gehen und dann quasi zurück die Spielerinnen im Zentrum suchen. Das haben sie ein, zweimal gemacht, aber das hätten sie viel häufiger tun können, gerade weil sie auch eigentlich die Möglichkeiten hatten. Insofern, glaube ich, muss man da schon ansetzen. Lyon ist natürlich ein Brett und das wird schwierig werden, vor allen Dingen auch in der Defensive, weil da natürlich sehr viel Geschwindigkeit auf den Flügel auf sie zukommen wird. Da muss man schauen, wie es Wolfsburg dann umsetzen kann. Sie wurden jetzt gegen Hoffenheim nicht so wahnsinnig defensiv gefordert. Das, was Hoffenheim angeboten hat, konnten sie verteidigen. Aber es wird auch ein bisschen darum gehen, nicht nur einen Plan A zu haben in der Champions League, sondern auch Offensivspiel ein bisschen variabler zu sein. Und das hat mir in Hoffenheim so ein Stück weit gefehlt. Deswegen ging es nur 1-0 aus. Also man hat gewonnen, das ist ja alles schon und gut, aber ich glaube, da wäre schon mehr drin gewesen, wenn man ein bisschen mehr die offensiven Möglichkeiten, die man ja doch hatte, dann auch genutzt hätte.
Ja, die Frage ist, ob dafür der VfL die richtigen Spielerinnenprofile hat. Also du hast jetzt nur in diesem Spiel, hast du mit Hut eine Kämpferin auf dem Flügel, die am liebsten an die Grundlinie geht oder aus dem Halbfeld flankt, wenn sie einen offenen Fuß hat. Mit Vivien Endemann eine sehr schnelle Spielerin, die aber dieses Tempo jetzt in einem solchen Spiel gar nicht so wirklich aufs Feld bringen kann. Und mit Janina Minge hast du eine 8, die eigentlich keine 8 ist, meiner Meinung nach. Also sie hat extrem gute Eigenschaften und ein tolles Spielerinnenprofil, aber sie ist jetzt wirklich nicht die Tanikawa-esk oder Dahlmann-esk das Progressive in ihrem Spiel hat. Also von der siehst du nicht den Chipball in den Strafraum, von der siehst du nicht das Spiel und geh in den Strafraum hinein. Das ist, glaube ich, nicht so ihre Art. Ihre Art ist eher den Ball auf den Flügel geben und weil sie dann weiß, jetzt kommt die Flanke rein, geht sie mit Volltempo in den Strafraum und das ist auch völlig okay. Reicht auch in der Bundesliga, ehrlicherweise. Gegen Lyon könnte es sein, dass es nicht so reicht. Und Sjelland, die dann reinkam für Pop, die hat viele gute Momente gehabt. Ich finde, dass die vor allem, die hat einfach so unfassbar schöne Aufdrehbewegungen, weil die so ganz elegant ist in der Art und Weise, wie sie sich dreht. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, aus dem Zentrum kann halt auch von den Spielerinnen, glaube ich, her nicht so viel kommen. Also es ist nicht die Spielanlage von Wolfsburg, plus sie haben da auch gar nicht die Spielerinnen auf dem Spielfeld. Die Zeiten sind jetzt echt schon eine ganze Weile vorbei. Und der VfL hat mich jetzt schon häufiger überrascht in der Champions League, so ehrlich will ich sein. Also ich bin schon häufig so ein bisschen pessimistischer in Spiele reingegangen und dann haben sie mich aber positiv überrascht. Ehrlicherweise mit Blick auf Lyon, wenn ich mir einfach deren Mittelfeld angucke, deren Variabilität angucke, dann auch das Tempo noch dazu nehme, also wo du weißt, jede Standardsituation für den VfL ist potenziell auch ein Konter für Lyon, haben wir ja auch schon oft genug gesehen. Leider habe ich wieder kein gutes Gefühl, aber vielleicht werde ich ja auch wieder Lügen gestraft, das wäre ja nicht so schlecht. Also.
Ja. Und dann hast du ja auch noch eine Kouazikai, die ja jetzt gegen Hoffenheim gar nicht zum Einsatz gekommen ist, was mich auch so ein bisschen gewundert hat. Man hätte ja erwarten können, dass sie mit ihrer Schnelligkeit dann auch nochmal, wenn du auf Konter spielst, aber dann sitzt sie 90 Minuten draußen. Die ist ja auch noch nicht richtig in Wolfsburg angekommen. Eigentlich bräuchtest du so eine zweite Svenja Huth, weil ich glaube schon, dass das eigentlich eine Spielerin ist, die vom Potenzial her natürlich auch im Zentrum spielen könnte als Zehnerin. Aber du brauchst halt auch rechts außen. Also du kannst ja nicht, ist immer die Frage, wo ist sie wertvoller? Dass ihre Dynamik und ihre Kreativität brauchst du auch auf der rechten Seite. Insofern, ja, also wird das schon sehr spannend und das wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel werden. Gebe ich dir recht, denn den Wolfsburgerin fehlt da so ein bisschen der kreative Mastermind.
Ja, und lass uns lieber nicht über Kouazikai reden. Das macht alle Beteiligten nur traurig. Die hat sich ein bisschen verwechselt. Also so deutlich kann man das, glaube ich, an der Stelle schon noch sagen. Bevor ich aber jetzt zu negativ rausgehe, will ich einmal noch kurz erwähnt haben, Dijkstra, tolles Spiel gemacht, konnte auch sich sehr offensiv einschalten und das hat sie auch gemacht. Also Bergsvand ist so die tiefere Innenverteidigerin. Dijkstra ist die auch ein bisschen mutiger ist im Spiel nach vorne. Und so bilden sie schon immer wieder einen ganz guten, schönen rechten Flügel. Also Dijkstra so ein bisschen versetzt, Sarai Linder schiebt nach vorne, Svenja Huth geht ja auch gerne mal so auf die Halbspur. Also das ist schon auch knackig, da kannst du schon auch was draus machen. Und das hat ja der VfL letztlich auch gemacht, also es soll hier nicht zu negativ sein. Lyon wird jetzt dann der Gegner sein unter der Woche und dann geht's ins Heimspiel gegen Union Berlin. Das sind die nächsten beiden Partien und Lyon jetzt schon am Dienstag um 18.45 Uhr. Für die TSG aus Hoffenheim, die jetzt 4 Punkte Rückstand hat auf Eintracht Frankfurt nach diesem Spieltag und dem Nachholspieltag, geht's jetzt dann zum SC Freiburg, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Köln spielen wird. Und mit dem ersten FC Union Berlin, also dem nächsten Liga-Gegner der Wolfsburgerinnen, da haben wir uns ja auch schon die Überleitung gebaut zum Montagabendspiel, das wir heute Abend noch gesehen haben vor dieser Sendung. Montagabendspiele natürlich grundsätzlich buh, aber dieses Montagabendspiel, sei mal so ehrlich, Kulisse super, bemerkenswert viele Bremerinnen und Bremer vor Ort, richtig toll, trotz Montagabendspiel, also wirklich Kudos an alle, die da den Weg auf sich genommen haben. Leider muss man allerdings sagen, aus Sicht aller Bremerinnen war es kein erfreuliches Spiel. In der 18. Minute gibt es einen unnötigen Freistoß, der wird kurz ausgeführt. Oerlings bekommt den Ball von Heiseler. Weil der Ball, ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen ungenau gespielt ist, muss sie ihn vorbeilegen an Weiß, macht sie dann aber auch super, flankt flach auf Kamber und die hält den Fuß hin 1:0 für Union. In der 27. Minute, da steht eigentlich das fast schon sichere 1:1 auf der Anzeigetafel, denn Larissa Mühlhaus bekommt einen Strafstoß zugesprochen nach einem Handspiel von Tisiak. Das war auch ohne jede Diskussion. Larissa Mühlhaus tritt an und sie scheitert an Nadine Böhi, die im Training verletzte Kara Bösel vertreten hat und sie scheitert zweimal an ihr. Also Böhi pariert, sieht dann eigentlich so aus, als ob sie zu langsam aufstehen würde, aber sie kommt noch perfekt hoch, um auch den Nachschuss abzuwehren. Das heißt, Larissa Mühlhaus nach ihrem verschossenen Strafstoß gegen den 1. FC Köln, übrigens auch halb hoch nach links, so wie dieser Strafstoß, verschießt sie den nächsten. Und bevor es dann in die Halbzeit geht, ja, da wird dieses Spiel im Grunde vorentschieden. Eine Ecke führt in der 40. Minute zum 2:0. Wieder köpft den Ball da ins eigene Tor. Und in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte zieht Kamba ab, El Sharif lässt prallen und Lisa Heiseler macht den Abpraller rein zum 3:0. Damit ist das Spiel dann so gut wie entschieden. Am Ende fallen dann noch weitere Tore. Oerlings bekommt nochmal eine punktgenaue Flanke von Bauereisen und macht das 4:0. Petermann darf immerhin nach Vorlage von Desic in der 85. Minute auf 1:4 stellen und hinten raus in der 95. sieht dann die eingewechselte Afari noch eine ganz komische rote Karte. Ganz ehrlich gesagt nicht verstehen, was da Miriam Schwärmer und ihr Team gesehen haben. Sehr, sehr bitter und aber ja eigentlich Sandra so ein perfektes Symbol dafür. Es war einfach ein gebrauchter Abend für Werder, der aber halt auch leider bedeutet, auch für Werder könnte es jetzt bald nur noch um die goldene Ananas gehen.
Ja, ich glaube, das war so ein bisschen die Vorentscheidung, dass wir jetzt nicht unbedingt mit Werder auf den dritten Platz rechnen können. Sehr schade. Diese Form, die sie in der Hinrunde hatten, die uns ja auch alle so begeistert hat, die ist irgendwie ein bisschen verpufft, habe ich das Gefühl. Also das sind schon zwei Seiten einer Medaille, die Hin- und die Rückrunde bisher von Werder, finde ich. Und ja, es lief irgendwie alles gegen Werder. Dann am Ende wurde es irgendwie nur mehr frustriert, glaube ich, bei denen. Gab extrem viele Fouls und auf der anderen Seite lief es super gut für Union, muss man halt sagen.
Ja, und ich also muss aber ich glaub, auch sagen, Entschuldigung.
Das war das schönste Spiel, was ich von Union gesehen habe. Ich habe auch nicht alle Spiele von Union gesehen, aber das hat mich ja wirklich bisher am meisten umgehauen. Das war wirklich echt schön anzusehen zeitweise. Habe ich nicht erwartet.
Ja, das kann man so sehen. Also es gab noch das 5-0 gegen Raba Leipzig. Da hatte aber auch Leipzig ausgezeichnete Chancen, um auf 1:1 und 1:2 zu stellen. Und erst dann wurde das so deutlich. Wahrscheinlich war das wirklich das beste Spiel von Union. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, woran lag das, hätte ich also vor allem einen Namen jetzt erstmal, Hanna Oerlings. Die hat mir sehr gut gefallen. Glaubst du auch, dass das so die Antwort auf die Frage ist, warum Union jetzt vielleicht näher an dem Anspruch ist, den man vor der Saison an sich selbst hatte?
Ja, ich glaube, sie und Lia Kamba.
Ja,
Oerlings ist ja verletzt, die Hinrunde ausgefallen und Kamba kam erst im Winter. Und die beiden waren ja quasi das Herz und Seele dieser Mannschaft, die hier mit Kurzpassspiel Werders Abwehr schwindlig gespielt hat und sich da immer wieder Chancen erspielt haben. Also die beiden waren wirklich wunderbar zuzuschauen. Und die gibt's eben erst, oder die spielen eben erst jetzt in dieser Rückrunde für Union auf. Und ich könnte sein, dass genau das so ein bisschen das Entscheidende war, dass sie eben jetzt sich eingespielt haben, zusammen mit Pavolek und mit Heisler und mit allen anderen, die im Mittelfeld sind, dass das jetzt einfach eine viel bessere Einheit ist im Mittelfeld.
Mhm. Ja, also ich fand's total interessant. Auch bei Union kannst du eigentlich einen Flügel so wegaddieren im Offensivspiel. Es ging eigentlich fast alles über links, bisschen kurios. Und dann aber eigentlich fast immer über Steinert, über Oerlings und eben Lisa Heiseler, die noch mit rausgekommen ist. Und dann standen die immer in dem 3 gegen 3. Also die hatten da jetzt auch keine Überzahl oder so. Werder hat die Spielerin schon übernommen. Also da hat bis zu diesem Punkt hat Werder quasi nichts falsch gemacht. Aber dann, wenn es eben darum ging, das zu verteidigen, dann haben sie, also, ich meine, wie Ulbricht zum Beispiel den Freistoß verursacht, der dann letztlich zum 0:1 führt. Das war so eine symbolische Szene dann letztlich dann sogar fürs ganze Spiel. Da schiebt sich Oerlings einfach nochmal an ihr vorbei und deswegen muss sie sie halten, bringt sie zu Fall, auch noch kurz vor der Strafraumkante. Also, vielleicht sogar noch das Beste aus einer schlechten Situation gemacht, aber genau aus diesem Freistoß fällt dann das 0:1. Und das fand ich eben wirklich interessant, wie es Union endlich mal geschafft hat, in Gleichzahl vom Flügel kommen, sich regelmäßig Chancen herauszuspielen. Und als sie dann so auch den Rückenwind der Führung hatten, dann wurde das Playbook auch ein bisschen geöffnet. Dann waren es nicht mehr nur die linke Seite, sondern dann kam eigentlich alles mit dazu. Dann hattest du einen Lattenschuss von Pavolek nochmal aus der Distanz. Du hattest eben tolle Pässe von Lia Kamba aus dem Zentrum heraus. Dann ging es auch mal über den rechten Flügel so ein bisschen. Also ich glaube, wir konnten Union fast so ein bisschen dabei zusehen. Das ist wie so, wie kennt ihr diese, heißen die Jerusalem-Rosen? Also das sind so Rosen, die können jahrelang ohne Wasser auskommen. Dann legst du sie in Wasser und dann entfalten die sich, blühen wieder auf. Und das war für mich Union. Und wir konnten live mit dabei sein, wie sie aufgeblüht sind.
Schöne Metapher, ja.
Ich hoffe, die heißen jetzt auch wirklich so. Meine Eltern werden mich schimpfen. Naja, sie hören es wahrscheinlich nicht. Aber was machen wir denn mit Werder Bremen dann? Also, hast du jetzt schon keinen Bock? Ich meine,
nein,
es ist halt so frustrierend. Also sie spielen dieses 1-1 ja. Im Nordderby. Sie fliegen im DFB-Pokal raus. Sie gewinnen gegen Eintracht Frankfurt und das auch in einer tollen Art und Weise. 0:2 wird gedreht in ein 4:2. Und dann denkt man sich so, okay, jetzt sind sie in der Rückrunde angekommen und jetzt geht's los. Ja, und dann kommt dieses Spiel.
Ich weiß es auch nicht. Also ich habe auch so wirklich mitgefiebert mit Werder in dieser Hinrunde und auch sehr viel Sympathien für diese Mannschaft entwickelt, weil es eben so unerwartet war und diese Mannschaft als Einheit so wunderbar zusammengespielt hat und so gekämpft hat und so tolle Spiele auch gemacht hat und auch sehr spannende Einzelspielerin hat und deswegen tut's irgendwie noch mehr weh, dass du sie jetzt rumstolpern siehst, würde ich was sagen. So ideenlos teilweise, ungenau, einseitig, ich weiß nicht, also man möchte denen zuschauen, wie sie das spielen, was sie in der Hinrunde gespielt haben. Und irgendwie kommen sie nicht rein, irgendwie sind sie im Kopf irgendwie woanders, ich weiß es nicht.
Ja, oder vielleicht sind sie auch nicht mehr so aktiv. Also das klingt jetzt wie ein harter Vorwurf. Ich meine das jetzt nicht so, dass sie nicht genügend laufen, sich nicht genügend zerreißen. Und ich will auch nicht sagen, dass sie nicht genügend wollen. Aber was ich damit meine ist, wenn ich mir Aufbausituationen bei Werder Bremen angucke, dann sieht das ja aus wie immer. Also Juliane Wirtz lässt sich zwischen die Innenverteidigerin fallen und sie haben so einen Dreieraufbau. Und in dieser Saison kann ich dir aber die Pässe eigentlich immer vorhersagen. Also du siehst eigentlich immer, okay, jetzt kommt der Pass auf die Innenverteidigerin, die äußere. Okay, jetzt kommt der Pass auf die Außenverteidigerin. Ah, okay, jetzt wird schon wieder ein bisschen eng. Jetzt haben die Gegnerin rübergeschoben. Und wenn ich mich nochmal zurückerinnere, was haben sie denn in der Hinrunde vor allem besser gemacht? Dann waren das gegenläufige Bewegungen. Also eine Sternhardt, eine Mühlhaus. Manchmal auch eine Desic, wobei die häufiger eigentlich tief geblieben ist. Aber die sind manchmal auch entgegengekommen. Natürlich vor allem eine Mühlhaus. Mühlhaus hat ja manchmal von der 6 aus quasi aufgebaut. Und damit hast du ja auch was bei den Gegnerinnen verursacht, weil da durchaus eben manchmal eine Bewegung reingekommen ist. Und solche Bewegungen sieht man jetzt gar nicht mehr. Und ich habe in dem Spiel zum ersten Mal den Gedanken gehabt, dass ich glaube, dass die Spielerinnen, die den Ball am Fuß haben, viel weniger dafür können, dass Werder gerade offensiv so schwach ist, als die Spielerinnen, die den Ball nicht am Fuß haben. Denn die Bewegung von eben Mühlhaus, Sternhardt überhaupt kein gutes Spiel gemacht hat. Mara Alba leider unauffällig bis nicht wirklich auf dem Spielfeld richtig anzutreffen. Und auch Verena wieder. Also die waren einfach nicht da. Und wenn du dir dann überlegst, wo sollen die denn hinspielen im Aufbau, dann hast du ja nur noch die Flügel, dann hast du nur noch, okay, kann D'Angelo, kann dir was machen, Weiß kann dir was machen oder verlassen wir uns auf Larissa Mühlhaus. Ja, die hat ja auch wieder ihre Aktion, wo sie einmal vom Flügel nach innen zieht und sich direkt eine Chance selber rausholt. Aber die anderen, gerade D'Angelo und Weiß, auch kein gutes Spiel gemacht. Und dann ist es, glaube ich, so eine Kaskade, die aufeinander aufbaut und dann stehen die sich aber selber im Weg. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Werder es nicht schafft, da variabler zu sein. Also ich weiß, dass es schwierig ist und ich weiß, dass jetzt Lina Hauseke definitiv nicht mehr die Frau für den progressiven Pass wird. Das ist einfach nicht ihr Spielerinnenprofil, aber dann musst du vielleicht halt eine Lösung finden, dass Wirtz ein bisschen weiter vorne den Spielaufbau mitmachen kann, dass sie nicht immer abkippen muss, weil dann ist sie halt auch ein bisschen weit weg. Das ist halt vielleicht die beste Passspielerin, die sie im Kader haben. Und das finde ich so ein bisschen enttäuschend von Werderaner Sicht, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass die auch gut sind im Eigenscouting und dass sie ihre Schwächen ganz gut erkennen. Und wahrscheinlich haben sie es auch, aber sie kriegen es nicht gelöst.
Ja, die Frage ist vielleicht auch ein bisschen, ob sie zu sehr von Mühlhaus abhängig sind. Weil wenn es Chancen gibt, sei es rausgespielt oder auch Standards, die schießt ja auch alle Mühlhaus. Und wenn wir uns zurückerinnern, Hinrunde, wie oft kamen Tore durch Standards, vor allem Elfmeter zustande, fast immer. Und in diesem Spiel hatte sie ja auch einen Elfmeter und zig Freistöße und Ecken und alle waren nicht gut oder nicht so gut, wie man es weiß, dass sie kann. Und dann ist auch ein bisschen die Frage, was ist, wenn Mühlhaus mal nicht den Anschlusstreffer macht oder mal das Tor macht, haben die dann gar keine Ideen mehr und so hat es auch ein bisschen gewirkt, finde ich. Vielleicht ganz am Ende habe ich das Gefühl gehabt, dass Petermann und Desic dann zumindest noch ein bisschen Schwung reingebracht haben, ein bisschen Ideen reingebracht haben. Und so ist ja dann auch ein bisschen, oder so ist dann auch der Anschlusstreffer entstanden. Aber zwischendurch sah das ja einfallslos aus manchmal.
Und gerade auswärts steht dann eben auch die Defensive nicht. Also 21 der 28 Gegentore, die Werder in dieser Saison bisher kassiert hat, sind auswärts gefallen. Werder in der Auswärtstabelle nur auf Rang 9 mit immerhin 11 Punkten, muss man dazu noch sagen. Heimtabelle aber Rang 5 mit 21 Punkten. Also deutlicher Unterschied. In diesem Spiel jetzt allerdings finde ich, dass man bei allem, was man bei Werder kritisiert, aber dann doch schon das Aber dranhängen muss. Aber Union hat auch wirklich stark gespielt. Also wir haben Kamba schon völlig zu Recht erwähnt, Pavolek wurde auch schon angesprochen, die waren natürlich auch der Grund, warum so wenig übers Zentrum ging. Und dann gucken wir uns Judith Steinert auf dem Flügel an, wie gut die gespielt hat. Böhi, die nicht nur, weil sie diesen Strafstoß mit Nachschuss auch noch pariert, aber insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat. Einmal hat sie, glaube ich, einen Ball fallen lassen, aber ansonsten wirklich, wirklich gut gespielt. Aber das muss man eben nochmal dazu sagen. Und auch die Einwechselspielerinnen bei Union haben einen guten Job gemacht. Gut, Dina Orschmann, ob sie so in El Sherif reinrutschen muss, aber das war ja definitiv keine Absicht, so wie sie es haben wollte. Bauereisen, tolle Flanke, also perfekte Flanke. Wenn so geflankt wird, dann bitte 50 Flanken pro Spiel, habe ich gar kein Problem mit. Wunderbare, richtig schöne Flanke und vor allem endlich mal bei Union kein Passivwerden, kein Einbrechen, kein sich selbst ein Bein stellen durch Fehler im eigenen Strafraum zum Beispiel oder im Spielaufbau, wo sie ja auch gerne mal welche mit drin hatten. Also war so auch eine sehr runde Leistung von den Berlinerinnen.
Ja, also wie gesagt, mein Lieblingsspiel von Union bisher, mir hat es einfach gefallen, wie die lassen den Ball auch einfach deutlich schneller zirkulieren. Und haben keine Lust, da irgendwie lang zu überlegen, was wir machen, sondern die machen einfach. Und ja, deswegen war es von ihnen, also könnte man wenig kritisieren, hatten vielleicht auch ein bisschen Glück, dass Wer da eben dann nichts mehr entgegenzusetzen hatte und dass sie dann in der zweiten Halbzeit da mehr oder weniger frei raus kreieren konnten, könnte man sagen. Mhm. Und dass auch so viele Spielerinnen sich auszeichnen konnten. Also es war eben nicht nur eine Spielerin, die sich absolut in den Vordergrund gespielt. Man hat eben so viele schöne Aktionen von verschiedenen Spielerinnen gesehen, von den Einwechselspielerinnen, von den Startspielerinnen. Also groß und ganzen eine gute Mannschaftsleistung.
Ja, definitiv. Wurde dann unnötig ruppig hinten raus. Desic sieht irgendwie eine komische gelbe Karte und die rote Karte haben wir ja schon thematisiert. Wird einen wirklich interessieren, was sie da gesehen haben. Also jetzt ohne.
Oder gesagt hat vielleicht noch zusätzlich. Das war meine Idee.
Also wenn ich tippen müsste, dann hat eine der Assistentinnen, weil die Schiedsrichterin Miriam Schwerner, die greift erst Richtung gelbe Karte und greift dann, entscheidet sich um zu rot. Also ich würde sagen, von außen kam der Einfluss rot. Die müssen gedacht haben, dass sie über den Knöchel getroffen hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und es gab dann noch eine Spielerin, die hat dann den Ball noch weggeschlagen, aber das war definitiv nicht Afawi. Und das wäre dann ja auch nicht rot gewesen, sondern höchstens hätte sie gelb fürs Foul und gelb fürs Ball wegschlagen, also gelb-rot geben können. Ja, einfach ärgerlich, unnötig. Weil gerade Afawi wäre auch eine gewesen, kann man auch drüber diskutieren, hätte die vielleicht sogar auch früher kommen können, ist aber jetzt auch so ein bisschen so besserwisserisch nachhinein. Aber gerade Afawi hätte eine Spielerin sein können, die auch, Entschuldigung, sie kam ja schon in der Halbzeit. Na guck mal, dann ist sie mir in der zweiten Hälfte auch nicht genug aufgefallen. Ich habe mir die erste Situation erst in der 70. aufgeschrieben. Okay, also mein Fehler. Sehr schade, dass sie mit Rot vom Platz musste. Für Werder bedeutet das jetzt eben die vorhin schon angesprochenen 7 Punkte Rückstand, die man hat auf Eintracht Frankfurt auf Rang 3. Und Fritzi Kompe ist jetzt auch nicht mehr der Union-Schreck, denn die hat mit der zweiten von Eintracht beide Spiele gegen Union gewonnen in der letzten Zweitligasaison. Werder wird jetzt zu Hause gegen die SGS Essen spielen, dann geht's zu Rasenballsport Leipzig. Und die Unionerinnen, die haben jetzt eine wirklich schöne Situation. Vom Tabellenplatz hat sich gar nichts verbessert, aber man konnte mithalten mit all den Teams, die eben auch um Union herum auch gewonnen haben. Das heißt, es ist weiter Rang 9 mit jetzt 26 Punkten und Union wird jetzt eben dann, wie gerade schon besprochen, auswärts beim VfL Wolfsburg spielen und danach übrigens zu Hause gegen den FC Bayern. Und einer der Gründe, warum Union eben mithalten musste, um keinen Platz zu verlieren, der spielte in Leipzig beim Spiel Raber Leipzig gegen den SC Freiburg. Auch hier ein seltsames Spiel mit komischen Verläufen, aber dann, das wäre meine erste Frage an dich, Flo, den doch verdienten Siegerinnen nach Toren von Landenberger in der 52. und Boboy in der 78. 2:0 für Leipzig. Passt das auch so zum Spielverlauf?
Ja, kann man sagen. Also Leipzig war in den entscheidenden Momenten die qualitativ bessere Mannschaft. Gerade Baum hat Lisa Karl das ein und das andere Mal ins Kino geschickt. Die hatte große Probleme mit der Angreiferin. Und Freiburg hatte schon auch Möglichkeiten, finde ich. Hat dann den entscheidenden Phasen nicht gut zu Ende spielen können oder hatte dann auch mal eine Chance, dann auch vergeben und Herzog gehalten hat. Aber alles in allem, finde ich, geht der Sieg in Ordnung. Für Freiburg ist das natürlich jetzt wieder mal so ein klassisches Spiel, so ein Auswärtsspiel. Wir sind wirklich die zwei Gesichter, 7 Punkte auswärts geholt, Vorletzter und in der Heimtabelle Dritter mit 23 Punkten. Generell Freiburg jetzt halt komplett in einem grauen Mittelmaß, Platz 7, 21 Spiele, 9 Siege, 3 Unentschieden, 9 Niederlagen, 34 zu 34 Tore. Das ist also ist kompletter Durchschnitt, Entschuldigung.
Die Raufaser-Tapete der Bundesliga.
Ja, so hart soll es nicht klingen, aber ich hatte schon irgendwie, der Saisonstart war ja sehr vielversprechend, auch was die Punkte angeht. Man war, glaube ich, nach dem 6. Spieltag war man Dritter. Das waren jetzt sicherlich nicht die Ansprüche der Freiburger, das war sicherlich auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber man hatte vielleicht schon die Hoffnung, dass sie da eher so um Platz 4, 5 mitspielen können, sind ja immer noch auch in Wurfweite oder in Griff. Nee, das ist ja immer noch möglich, aber mir fehlt einfach das so ein bisschen die Konstanz. Also wie gesagt, die Auswärtstabelle spricht da der Bände und sie kriegen das einfach nicht hin, auswärts da auch die Leistung dann auf dem Platz zu bringen oder zumindest in Punkte auch umzumünzen. Die Leistung war ja gegen Leipzig auch okay, hätte auch vielleicht ein bisschen mehr Glück auch zu einem Unentschieden reichen können. Die Tore von Leipzig waren ja auch 2 Sonntagsschüsse, muss man ja auch sagen. Die müssen ja auch nicht unbedingt alle beide reingehen. Aber es ist so ein bisschen ein Stück weit bezeichnend, dass man gerade so auf Tabellenblatt 7 feststeckt und man was wahrscheinlich eher nach unten gucken muss als nach oben.
Welche Rolle hat denn der Nachmittag von Oshokwu gespielt, die ja eben einen schwierigen Nachmittag hatte? Also erstmal spielt sich ja Leipzig das 1-0 quasi so raus, wie es die Gegnerin von Leipzig gerne tun. Also sprich, sie stellen den Spielaufbau hoch zu, Freiburg spielt durchs Zentrum, Oshokwu hat da einen unsauberen Ballkontakt und stempelt so Delis Boboy, dass es einen Freistoß an der Strafraumkante gibt und sie ihre erste gelbe Karte sieht. Und dieser Freistoß, der wird dann auch ins Torhüterinnen-Eck verwandelt, eben zum 1-0. Und dann nur 7 Minuten später hält Oshokwu Marleen Schimmer fest und sieht dafür völlig zu Recht die 2. gelbe Karte und ab dann spielt Freiburg auch in Unterzahl. Also erstmal eine unerklärliche 2. gelbe Karte, ehrlicherweise darfst du so nicht machen. Weiß nicht, ob's wahrscheinlich war es ein Blackout, anders wäre es eigentlich kaum zu erklären von Seiten Oshokwus. Aber glaubst du, ohne diese 2 Aktionen, die ja dann mit Spiel entscheidend waren, hätte der SC Freiburg hier noch mehr Möglichkeiten gehabt?
Ja, es wäre wahrscheinlich schon einfacher geworden, als es dann mit 10 war natürlich. Ich fand aber paradoxerweise, dass das Freiburg dann zu 10 gar nicht so schlecht gemacht hat. Mhm. Das muss man auch sagen. Ich habe jetzt, wenn ich so meine Aufschrieb anschaue, sie hatten bis zur Herausstellung ja schon noch so den eher so Halbchancen. Leipzig war dann aber schon auch gefährlicher. Adamczyk hatte dann auch das ein oder andere Mal dann gegen Baum auch gerettet. Und Freiburg eben erst so ab der 44. Felde tauchte dann da vor Herzog auf, scheitert im 1-1, im 1 gegen 1 und dann Nachtigall kurz vor der Halbzeit auch noch die Chance. Also die Freiburger sind erst so richtig in den letzten 5-6 Minuten der ersten Halbzeit ins Rollen gekommen, verschlafen dann aus meiner Sicht aber so den Beginn der zweiten Halbzeit. Haben dann aber wiederum wieder die Chance zum 1-1. Also das war ein ganz komisches Spiel. Dann gibt's die rote Karte, die gelb-rote Karte. Gerade in der Phase, wo Kaplan eigentlich 3-mal wechseln wollte, dann hat er sich dann nochmal aufgespart, den Wechsel. Und haben dann in Unterzahl eigentlich schon die Möglichkeit, in der 68. habe ich mir aufgeschrieben, also ja. Fobian, dann ist 1-1 verpasst. Also deswegen sage ich, das war eigentlich kein schlechtes Spiel und so irgendwie hätte man da schon mehr draus machen können. Birkholz kommt dann auch nochmal nach einem langen Ball an die Kugel, trifft die dann nicht richtig und dann 2 Minuten später macht Leipzig das Tor. Also Leipzig hat, glaube ich, dann schon in den richtigen Momenten einfach auch getroffen, muss man sagen. Und Freiburg hat das, was sie hatten, einfach nicht nutzen können. Und da, glaube ich, sind wir auch so ein bisschen, oder das ist auch vielleicht auch ein bisschen das Resultat einer Transferentscheidung im Winter, weil man einfach Ziliak dann nach Liverpool hat gehen lassen ohne Ersatz und man hat halt jetzt mit Völlmi und Birkholz 2 Stürmerinnen, die aus meiner Sicht ein ähnliches Profil haben, die ja eigentlich auch nur bei einem Rückstand dann gemeinsam vorne drin stehen, sonst rotiert man da ja eigentlich. Da hat man noch Kolb und Egli, die es eher so klassische Außenbahnspielerinnen sind. Ich finde, da hätte Freiburg schon nochmal was tun müssen, um da einfach nochmal einen anderen einen Spielertyp zu bringen. Und die Schweizer Nationalspielerin war halt eine Waffe, weil sie sehr schnell ist. Und das würde gerade Freiburg mit dem Umschaltspiel eigentlich gut zu Gesicht stehen. Und diese Option hat man jetzt eigentlich nicht mehr. Also wenn man sich halt, ja.
Entschuldigung.
Nee, ich wollte sagen, wenn man sich dann mal den Spaß macht und die Torjägerinnenliste anschaut, dann sieht man halt, dass die beste Freiburgerin so viele Tore geschossen hat wie Lea Schüller, die halt seit Wochen nicht mehr in der Bundesliga spielt. Melissa Kössler steht noch vor der besten Freiburgerin. Das ist natürlich jetzt unfair, die miteinander zu vergleichen, aber es ist schon so ein bisschen ein Problem, dass man halt keine Spielerin hat, die da mehr als 5 Tore zusammenbringt. Und ja, das ist so ein bisschen das Manko, finde ich. Es ist ja, dass da einfach vorne noch der Plan B, der personelle Plan B fehlt.
Und siehst du aber jenseits von Personalien, also das finde ich alles sehr, sehr nachvollziehbar, aber siehst du denn da eine spielerische Entwicklung beim SC Freiburg? Denn bei uns im Forum und im Discord und im Forumschat, da lese ich jetzt immer mehr Ernüchterung von Freiburg-Fans, die sagen, boah, wir treten schon wieder, Klammer auf, wie in der letzten Saison, Klammer zu, spielerisch auf der Stelle.
Ja, kann man schon so ein bisschen unterschreiben. Ich finde, man steht defensiv schon ein Stück weit besser, aber auch nur teilweise. Es ist halt auch wieder, also es, ja, das ist das Heim- und das Auswärtsgesicht. Also ich meine, 34 Gegentore ist jetzt nicht am unteren Rand der Liga, ist aber auch keine Top-Abwehr. In den Heimspielen sieht es aber hingegen anders aus. Man hat Frankfurt zu Hause geschlagen. Also ich finde, man hat schon auch wirklich gute Spiele gezeigt, aber man kann es halt eben nicht auf Dauer zeigen. Das ist mir so das Hauptproblem eigentlich, das ich sehe. Und ich bin also ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Also Freiburg, ich erwische mich jedes Mal so bei einem Spiel, wo ich dann sage, oh ja, das dieses Woche, da rechne ich mir was aus und dann bist du da, ja, nach 90 Minuten schaust du dich an und denkst, naja, das ist wieder nichts geworden. Wobei ich dieses Spiel in Leipzig schon ausklammern möchte. Also wie gesagt, über 30 Minuten Unterzahl. Sie haben es eigentlich, finde ich, schon ordentlich gemacht. Sie hatten die Chancen zum Ausgleich, machen das Tor nicht und kriegen dann so einen zweiten Sonntagsschuss rein. Es läuft halt gerade dann auch nicht immer alles für sie, muss man vielleicht auch sagen. Also 14-11 Torschüsse weist Opta aus. Von den gespielten Pässen ist man eigentlich einigermaßen gleich viele Flanken geschlagen. Der Ballbesitz ist 51-49 für Leipzig, das ist auch okay. Man hat mehr Zweikämpfe gewonnen, man hat mehr Ecken gehabt als Leipzig. Also ich finde, das ist dann schon eine gute Leistung, ja gut, vielleicht nicht, eine okaye Leistung, aber es reicht halt dann nicht für mehr Punkte und ich glaube, Freiburg braucht einfach mal so ein bisschen den einen oder anderen Auswärtssieg oder Auswärtspunkt, damit die da wieder ein bisschen ins Rollen kommen, weil ich finde, Platz 7 ist dann schon ernüchternd, gerade wenn man auch, wir haben jetzt lange über andere Mannschaften geredet, die alle auch nicht konstant sind und man hätte halt da schon ein bisschen die Chance gehabt, ein bisschen vorne ran zu rücken. Und ich glaube, das ist das, was die Fans dann im Forum dann auch nervt oder so ein bisschen unbefriedigt zurücklässt, weil man einfach dann sieht, welches Potenzial da drin gewesen wäre. Und so ist es halt einfach dann nur eine durchschnittliche Statistik, die man dann ablesen kann.
Und jetzt hast du aber angesprochen, in Unterzahl hat der SC die Chance aus 1-1 und am Ende mit einem Spiel, in dem man ab der 58. Minute in Überzahl war, kommt Leipzig auf 51% Ballbesitz. Sollte denn Leipzig zufrieden sein mit diesem Spiel, jenseits vom Ergebnis?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also der Leipzig-Trainer ist auch so ein Perfektionist und hat ja auch immer einen klaren Matchplan. Und ich fand schon, dass mit dem Platzverweis da ein Bruch einhergegangen ist. Vielleicht, weil Freiburg auch dann so dieses ja, wir haben nichts mehr zu verlieren Mentalität dann auf dem Platz umgesetzt hat. Und Leipzig dann vielleicht auch, weil die mussten ja schon auch punkten. Wobei, gut, wenn sie nicht gewonnen hätten, hätten sie immer noch 10 Punkte veressen. Also wahrscheinlich wäre ihnen auch nichts passiert. Ja, so ein Stück weit unerklärlich. Vor allen Dingen, wenn man auch schaut, Leipzig hat ja vor diesem Spiel 5 Spiele in Folge umgeschlagen. Also die kommen ja aus dem Lauf eigentlich. Und dann führst du und hast eine Frau mehr. Eigentlich müsstest du es ja dann souverän runterspielen. Und das haben sie dann zumindest in der Phase bis zum 2-0 dann nicht geschafft. Danach hatten sie es dann eigentlich schon wieder unter Kontrolle, fand ich. Oder besser unter Kontrolle, das Spiel.
Ja, das stimmt, danach war es im Grunde vorbei. Aber wie das 2-0 gefallen ist, also schöne Einzelaktion von Delis Boboy und toller Schuss, aber halt Einzelaktion und Distanzschuss geht jetzt auch nicht immer gut. Und es ist schon auffällig, dass das so wichtig ist bei Leipzig, dass eben Spielerinnen vom Flügel nach innen ziehen und dann Distanzschuss reinmachen. Ja. Also sie haben da eine Qualität mit Schimmer und mit Baum, auch in dem Spiel hast du das gesehen. Und eben mit Delis Boboy, die dann auch das Tor macht. Könnte man als Stärke lesen, könnte man aber auch sagen, vielleicht keine Stärke, die reproduzierbar genug ist, dass man sie wirklich auch haben will als wichtigste offensive Stärke. Aber ist wahrscheinlich so ein, ja, auch eine Detaildiskussion, aber ich fand es schon insgesamt es war ein gutes Spiel von Leipzig, gerade Elvira Herzog hat mir sehr gut gefallen, die hat sehr viele Flanken abgefangen, die war sehr gut bei Eckbällen, die hoch reingeschlagen wurden und in diesem 1-gegen-1 gegen Felde. Die hat halt einen ungenauen Kontakt. Klar, damit macht sie sich selber das Tor klein, weil der Winkel viel, viel schlechter wird. Aber trotzdem, Elvira Herzog macht alles, was sie da machen muss. Sie bleibt ruhig, sie macht sich groß. Sie gibt eigentlich Merit Felde nicht so wirklich eine Option und die scheitert dann eben auch genau an diesem Mangel an Optionen und kriegt den Ball nicht an ihr vorbei. Also die hat mir gut gefallen und es war auch ein okayes Spiel. Ja, aber vielleicht auch mehr dann nicht. Vielleicht machen wir es dann auch nicht größer. Ich meine, wir reden hier über Platz 9 gegen Platz 7. Leipzig wird jetzt dann in Jena spielen und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Für den SC Freiburg geht's auch. Das ist die beste Nachricht dieses Spieltags. Zu Hause gegen Hoffenheim weiter. Und erst dann muss man zu Leverkusen. Und damit sind wir am Ende dieses Spieltags angelangt, beziehungsweise noch nicht ganz, denn wir wollen ja noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Jeder darf noch seine MVP küren, seine Unsung Heroine, also eine Spielerin, die vielleicht noch nicht genug von uns besungen wurde, und auch seinen Moment des Spieltags. Und Sandra, wenn du magst, dann darfst du sehr gerne mal beginnen. Wer ist denn deine MVP?
Ich mach's mir wie immer einfach. Ich nehm Laura Freigang. Und zwar nicht nur, weil sie einen Hattrick gemacht hat, sondern weil sie einfach für diese Mannschaft sehr, sehr wichtig ist und endlich jetzt vielleicht wieder in Form kommt und eine Form, die man unbedingt braucht, wo man in Europa ins Europa-Cup-Finale kommen möchte. Und deswegen hoffe ich, dass das eben so ein bisschen auch der Selbstvertrauen-Anstoß ist, den sie braucht. Und es macht einfach Spaß, wenn Laura Freigang wieder Laura Freigang ist.
Ja, das ist definitiv so. Jetzt bei 8 Saisontoren immerhin auf Rang 11 in der Torjägerinnenliste. Also Laura Freigang ist schon weg. Flo, wer ist für dich noch geblieben?
Ja, Freigang war natürlich die offensichtliche Wahl. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, weil ich jetzt überlegt habe, welche Spielerin ist denn so komplett über 90 Minuten herausgestochen. Und ich hatte erst dann überlegt, ob ich eine Bayern-Spielerin nehme, aber dann so bei einem 2-0 nach 9 Minuten. Also ich finde schon die Leistungssteigerung von Linda Dahlmann, aber ich glaube, die wurde auch schon das eine oder anderen gewürdigt. Aber jetzt, und dann macht sie noch ein Kopfballtor, aber das hat mir jetzt nicht gereicht. Ich würde die Kollegin Baum aus Leipzig nominieren wollen, weil ich finde, sie hat sehr viel Betrieb gemacht. Sie hat Lisa Kahl, die ein sehr gutes Bundesliga-Niveau hat, wirklich das eine oder andere Mal, zumindest in der ersten Halbzeit, in Verlegenheit gebracht. Sie hatte die Chancen dazu zu treffen und war immer umtriebig und war da schon auch ein wichtiger Faktor in der RB-Offensive. Deswegen auch aus Mangel an Alternativen, aber ich finde, Baum hat gutes Spiel gemacht.
Ja, kann man definitiv so sagen. Vor allem die ist jetzt wirklich langsam angekommen bei Raba, das merkt man richtig. Dann habe ich noch 2 Spielerinnen offen. Vielleicht spare ich mir eine noch auf. Vielleicht kommt die dann im nächsten Award. Dann nehme ich Katharina Pejic, denn ich glaube tatsächlich, ohne ihre Aktionen hätte Leverkusen dieses Spiel nicht gewonnen. Und das ist ja so ein bisschen die Definition einer MVP. Ich glaube, ich habe vorhin schon genügend erklärt, ausreichend erklärt, was mir gut an ihrem Spiel gefallen hat, meine MVP dieses Spieltags. Bleiben noch die Unsung Heroines. Sandra, wen hast du denn da auf dem Zettel?
Das habe ich mir ein bisschen schwer getan, aber ich würde Felicia Stresser von Jena nehmen. Das war für mich die beste Spielerin von Jena und spricht oder ein bisschen sinnbildlich auch dafür, wie sie sich alle in der Defensive dann alles reingehauen haben. Ich glaube, sie hat auch irgendwas auf der Linie geklärt, mit dem Knie, glaube ich. Und ja, die auffälligste Spielerin bei Jena allgemein. Und ich finde, an dem Tag war sie auch mit Ilenburg mit der Grund, dass Leverkusen dann nicht mehr Flanken an die Frau gebracht hat oder sonst was. Deswegen geht mein Award an sie.
Ja, sehr schön. Finde ich eine prima Wahl. Flo, wer ist deine Unsung Heroine?
Ich habe mir das Topspiel genauer angeschaut, Hoffenheim-Wolfsburg, und habe neben den 30 Fans hinter dem einen Tor, also ich finde, Klammer auf nochmal, das Zuschauerinteresse in Hoffenheim ist wirklich fragwürdig, das will ich nochmal erwähnt haben, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass so wenig Leute da zu so einem Spiel gehen an einem Samstagnachmittag, aber das ist was anderes. Mir ist Ella Pedemors positiv aufgefallen, wie ich es vorher schon gesagt habe, die war immer anspielbereit, die hat kaum Fehlpässe gemacht, die hat sehr schöne Bewegungen gehabt, konnte sich auch in der Bedrängnis gut lösen, hat auch mit beiden Füßen, finde ich, das sehr gut gelöst und Räume zugelaufen, sich freigelaufen. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Auftritt und war auch mit dem Grund dafür, wie ich es schon gesagt habe, dass Hoffenheim nicht zum Zuge kam. Insofern geht meine Stimme da nach Wolfsburg.
Sehr gut. Kann ich, so, wie viel habe ich Hannah Oerlings besungen? Eigentlich kann man die nicht mal als Unsung Heroine nehmen, oder? Das wäre meine zweite MVP gewesen. Ich glaube, dann nehme ich die Spielerin, die ich zwar auch vorhin schon lobend erwähnt habe, ich kann mich dann immer nicht zurückhalten, aber ich finde es auch ein bisschen albern, nur wegen eines Awards dann jemanden nicht zu loben. Ich nehme Jella Veit, denn wir sind da vorhin so ein bisschen drüber gegangen, weil die Innenverteidigung ja auch dann letztlich nicht die entscheidende Rolle gespielt hat bei Eintracht Frankfurt, aber ich finde, die hat wirklich ein tolles Spiel gemacht und es wäre ja auch schön, wenn diese junge Spielerin eben zu ihrer Form findet, sich vielleicht sogar Richtung Stammplatz spielen kann. Ich denke, jetzt wurde sie noch eher reinrotiert. Aber wenn sie öfter so spielt wie gegen den HSV, dann könnte das vielleicht eher mal irgendwann Richtung rausrotieren gehen, weil sie dann nämlich die Stammspielerin ist in der Innenverteidigung. Meine Unsung Heroine. Bleiben noch die Momente des Spieltags. Sandra, was ist es bei dir geworden?
Gut, dann bleiben wir in Frankfurt. Und zwar mein Moment ist den Spruch, den die Frankfurter Spielerinnen alle auf ihrem Trikot hatten. Wir sind Frankfurt / alle. Und zwar in allen Muttersprachen der Spielerinnen, glaube ich. Also ein wunderschöner Antirassismus-Spruch und fand ich einfach eine sehr coole Aktion, auch eben weil sie so personalisiert war. Und genau.
Ja, gab ja eine Reihe von schönen Aktionen, aber bevor ich da weitere Momente vielleicht noch wegnehme, frage ich erstmal Flo, was ist denn dein Moment dieses Spieltags?
Ich würde eine sportliche Szene nehmen und zwar auch gerne aus dem Frankfurt-Spiel. Ich fand das 4-1, das Frankfurt erzielt hat, war einfach wunderschön anzuschauen, war Werbung für den Fußball der Frauen. Memeti löst das im Dribbling, glaube ich, gegen 2 oder 3 Hamburgerinnen, spielt raus den Pass von Iwe auf Blomqvist, hast du schon angesprochen, dann den Rückpass oder den Querpass auf Freigang, das war echt wie aus dem Lehrbuch und den kann man sich gerne 5, 6, 7, 8 Mal anschauen, dieser Spielzug.
Aber wirklich, der war wirklich sehr schön. Ja, wunderbar. Dann nehme ich auch noch etwas, was quasi mit Aktionen an diesem Spieltag zu tun hatte. Der erste FC Nürnberg, der hat diesen Aktionsspieltag dazu genutzt, auch am Down-Syndrom-Tag auf diese genetische Veränderung, ich will es nicht Krankheit nennen, aber ja, auf dieses besondere Syndrom hinzuweisen. Ich nenne es auch lieber Happy-Syndrom, deswegen bin ich jetzt hier so komplett gestolpert, denn jeder, der Menschen mit Down-Syndrom kennt oder mit Happy-Syndrom, der weiß, das sind oft die besseren Menschen, sie denken noch ein bisschen anders als wir und sie sind sehr, sehr viel fröhlicher. Und das hat man auch den Einlaufkindern angesehen und man hat denen auch angesehen, dass das was Besonderes für sie war. Und ich fand den Umgang der Spielerinnen und auch der Schiedsrichterinnen mit den Einlaufkindern, den fand ich wirklich einfach herzerwärmend. Das hat mich so glücklich gemacht, das zu sehen. Und die ganze Aktion ist schön. Und deswegen war das mein Moment des Spieltags. Und es gab aber einige schöne Einlaufkinder-Interaktionen an diesem Spieltag. Ich glaube, Miriam Schwärmer mit einem sehr, sehr kleinen Kind bei Union gegen Werder Bremen, die hatte auch, ja, es war einfach schön zu sehen, wie gut die miteinander umgehen. Mein Moment des Spieltags. Ich bin ein bisschen dahin gestolpert. Ihr verzeiht es mir, liebe Hörerinnen und Hörer, ist schon die zweite Sendung heute. Bei sowas merkt man es dann ein bisschen. Aber wenn man so tolle Gäste hat wie ich, dann kann man sich da auch so ein bisschen durchmogeln. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an Sandra Kreiner von Legende verloren und den Forgotten Heroines. Vielen, vielen Dank, Sandra, dass du mal wieder mit dabei warst.
Dankeschön für die Einladung und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. War super. Super Folge immer wieder.
Das freut mich sehr und liegt natürlich auch an Florian Rümmele. Flo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, an einem Montagabend hier nochmal alle Spiele durchzusprechen. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen.
Ja, danke dir, danke Sandra. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal, ja.
Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn alles, was hier im Rasenfunk erscheint, ist Paywall-, Werbe- und sponsorenfrei. Alle unsere Inhalte sind frei verfügbar für jeden, auch für diejenigen, die keinen Geldbeutel dafür haben. Und wie ist das möglich? Weil es Leute unter euch da draußen gibt, die freiwillig für das bezahlen, was wir hier tun. Ja, es ist wirklich möglich. Auf rasenfunk.de, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt, da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann oder auch in der Video- und Podcast-Beschreibung. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die das tun. Dass das funktioniert, ist einfach jedes Mal Wahnsinn. Wir laufen auch wieder aufs Monatsende zu. Das heißt, ich werde jetzt dann bald die ganzen Gäste-Honorarabrechnungen machen. Und das ist immer noch ein surrealer Moment. Ich sag's, wie es ist. Also es ist auch ziemlich viel Arbeit, ehrlicherweise. Aber es ist einfach verrückt, wenn man dann da dann doch insgesamt einen relativ großen Batzen Geld einfach so überweist und es geht vom Konto und es ist aber noch was auf dem Konto da, weil ihr es uns gegeben habt. Wirklich vielen, vielen Dank. In der Folge möchte ich mich bedanken, stellvertretend bei Dominik, bei chancentotransfermarkt.de, bei Mattis, bei Paladinos und bei Yannick. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als SupporterInnen registriert. Auch das könnt ihr auf rasenfunk.de einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch die anderen Formate vom Rasenfunk abonniert, gerade im Tribünengespräch-Feed. Da wird es jetzt auch in der kommenden Woche, ja, da wird so einiges passieren. Also abonniert den mal. Bleibt oder werdet gesund. Bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.